Der Rasenfunk Kurzpass. Rasenfunk Kurzpass Nummer 262 befasst sich mit dem 19. Spieltag in der ersten Frauen-Bundesliga. Ein bisschen Champions League ist auch noch mit dabei und ein bisschen TV-Rechte zur WM. Jetzt hier. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Das hier ist der Rasenfunk-Kurzpass. Wir wollen sprechen über den 19. Spieltag der Frauen-Bundesliga. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der Edgenetzer auf mastodon.social und ich freue mich sehr, eine wunderbare Runde hier begrüßen zu dürfen, bestehend aus zum einen Jana Lange vom Sportinformationsdienst SID. Hallo Jana, schön, dass du mal wieder im Rasenfunk bist.
Ja, ich freue mich auch. Hallo zusammen.
Und ebenfalls hier Jasmina Schweimler, unter anderem ist sie engagiert bei der @Broski-Show, die @JasSchweimler auf Twitter. Hallo Jasmina.
Schön, dass ich mal wieder hier sein darf.
Ja, finde ich auch sehr schön, dass ihr beide hier seid. Wir haben auch einen schönen Spieltag zu besprechen. Es ist wieder ein bisschen was passiert, deswegen will ich gar nicht zu viel der Vorrede verlieren, nur der kurze Hinweis. Es ist heute auch eine Schlusskonferenz zum Männer-Bundesliga-Spieltag, den 31. erschienen, moderiert von Nina Potzel. Und es ist ein Tribünengespräch erschienen am letzten Donnerstag zum Nachwuchsfußball. Da haben zwei ehemalige Spieler aus der U19 von Borussia Dortmund, beide auch in der Nationalmannschaft unter anderem aktiv, haben darüber berichtet, wie es so von innen aussieht, dieses Nachwuchsfußballsystem in Deutschland. Sie haben auch ein Buch dazu geschrieben und Stefan Rommel war ebenfalls noch mit dabei. Den kennt ihr ja schon aus vielen Sendungen hier im Rasenfunk. Ist eine schöne Runde geworden, vielleicht eins von mehreren Tribünengesprächen zu diesem Thema. Also das könnte euch auch interessieren. Liebe Hörerinnen und Hörer, rasenfunk.de/tribünengespräch/50. Und wenn ihr all das, was wir das so tun im Rasenfunk, wenn ihr das gut findet, dann unterstützt uns bitte, denn wir können es nur tun, weil ihr uns unterstützt. rasenfunk.de/supportersclub ist die Adresse, bei der ihr alle Informationen bekommt, wie man uns unterstützen kann. Jetzt gehen wir rein in diesen Spieltag. Die Tabelle von oben nach unten durch, das heißt, wir beginnen auch an diesem Spieltag oder nach diesem Spieltag mit dem FC Bayern, auch wenn das ein hartes Stück Arbeit war. Vor 3630 ZuschauerInnen bei der SGS Essen. Lea Schüller in der 36. Minute mit einem Kopfball, bei dem die Gelehrten bis heute nicht sagen können, ob der wirklich hinter der Linie war. Lina Magul dann 3 Minuten später in der 39. mit dem 2:0. Da schien das Spiel entschieden zu sein, aber Saki Kumagai sieht in der 59. Minute die rote Karte wegen Notbremse. Natascha Kowalski verwandelt den fälligen Freistoß zum Anschlusstreffer. Und dann, Jana, wurde es durchaus eng für den FC Bayern und es gab noch zwar auch Chancen für München, aber da wäre ein Punktverlust drin gewesen. Wie hat dir denn der Auftritt der Münchnerinnen gefallen?
Ja, so durch die neutrale Brille würde ich sagen, sie haben es natürlich dankbar spannend gemacht zum Zuschauen, aber für die eigenen Ansprüche kann das nicht genug gewesen sein. Das war tatsächlich dann am Ende doch nicht seriös genug zu Ende gespielt. Klar, in Unterzahl und Essen hat das tatsächlich ziemlich gut gemacht, muss man sagen. Also die haben sich nicht versteckt, die haben den Bayern tatsächlich das Leben sehr schwer gemacht, fand ich. Das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber es war wieder so ein Spiel von den Münchnerinnen, wo ich sagen muss, da haben sie nicht so richtig ihr Ding durchgezogen. Und dann wird es immer schwierig und man hat das Gefühl, es könnte auch ihnen noch entgleiten. Und man hat es auch den Spielerinnen hinterher, fand ich, sehr, sehr gut angesehen, dem Trainer sowieso, dass man tatsächlich nicht zufrieden war. Wir können auch gerne noch darüber reden, ob diese rote Karte gegen Saki Kumagai hätte sein müssen. Ich fand eigentlich eher nicht. Von daher, das kann ja auch noch wehtun mit der Sperre. Also bei den Bayern kann ich mir vorstellen, dass da hinterher noch eine Aussprache vielleicht auch sogar nötig war, um das nochmal aufzuarbeiten. Weil ich glaube, dass da, ja, die 3 Punkte waren tatsächlich das Höchste der Gefühle am Ende, würde ich sagen.
Jasmina?
Ja, ich gehe da auch total mit, dass das nicht das ist, wonach sie wahrscheinlich streben. Ich muss aber auch ganz klar sagen, dass die Essenerinnen ein tolles Spiel abgeliefert haben. Also man hat total gesehen, dass die auch einen guten Matchplan hatten. Die haben auch gerade so dieses Überaußenspiel, die haben Clara Bühl immer sofort gedoppelt, die haben das Zentrum dicht gemacht. Also Bayern war irgendwie immer so ein bisschen gezwungen, spielerische Lösungen zu finden. Das hat aber nicht immer gut geklappt. Also das ist halt auch etwas, damit werden sie jetzt nicht so oft konfrontiert, würde ich mal sagen, weil man, wenn man nach Essen fährt, wahrscheinlich eher denkt, okay, das ist eine Pflichtaufgabe, aber ich habe schon das Gefühl, dass in Schöneberg was entsteht, dass die sich immer mehr finden, dass da eine gewisse Stabilität jetzt auch ist. Und das haben die Bayern absolut zu spüren bekommen. Natascha Kowalski, auch ein absoluter Fixpunkt in diesem Spiel, hat mir super gut gefallen, hat total angedeutet, was für ein enormes Potenzial sie hat. Bin da auch echt gespannt, was für eine Entwicklung sie nimmt. Und bei der roten Karte bin ich auch der Meinung, das war mir zu hart. Vikos Dottir, die war ja auch auf selber Höhe, glaube ich. Also das war schon eine sehr harsche Entscheidung. Und dann haben sie es natürlich unnötig spannend gemacht. Also hätte auch kippen können, die Partie. Aber da muss sich dann der FC Bayern halt auch einfach fragen, warum machen sie den Deckel nicht früher drauf? Warum sind sie da nicht souveräner? Denn das muss einfach der Anspruch sein, wenn du dich deutscher Meister nennen möchtest dann am Ende.
Ja, vor allem, weil es gab so viele kleine Fehler, also nicht so die großen Aussetzer, also auch die rote Karte von Kumagai, ihr habt es ja auch schon beide thematisiert, die war hart, deswegen weiß ich nicht, ob man das als großen Aussetzer zählen sollte, aber so viele kleinere Dinge, also zum Beispiel steht auch die Mauer beim Freistoß zum 2:1 von Natascha Kowalski, ich finde, sie steht eher für den Linksfuß, der da noch dabei war, nämlich Touron, und weniger für den Rechtsfuß Kowalski, die dann eben ihn einfach rechts rum halb hoch ins Tor reinschlenzt. Natürlich trotzdem ein guter Schuss und so weiter, aber ich glaube, da hat man es ein bisschen leichter gemacht. Und das durchzieht eigentlich so alle Mannschaftsteile. Also mir ist es zum Beispiel auch in diesem Spiel wieder bei Lea Schüller aufgefallen. Die wirkt auf mich, obwohl sie auch wieder getroffen hat. Also nehmen wir einfach mal an, der Ball war hinter der Linie. Ist ein bisschen peinlich für die Liga, dass man das nicht auflösen kann, ehrlicherweise bei den Bildern. Aber auch wenn sie getroffen hat, die wirkt auf mich unglücklich. Die hat immer wieder so kleine Ungenauigkeiten mit dabei, bei den Ballannahmen, manchmal bei der Konsequenz zum Abschluss. Sie muss eigentlich das 3:0 machen, dann wäre eben dieses Spiel schon zu gewesen. Und das ist jetzt nur eine Spielerin, die ich herausgreife. Ich finde, ähnliche Dinge kann man eigentlich über fast jede andere auf diesem Feld sagen. Sogar Vikos Dottir hat einmal einen Fehlpass gespielt, wo ich mir dachte, wo kam der denn jetzt her? Das haben wir jetzt ja auch schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Und so ganz, Jana, kann ich mir das nicht erklären, weil der FC Bayern hat die komplette Woche, sich vorzubereiten. Natürlich hat man Verletzungssorgen, die schleppt man jetzt ja schon die ganze Zeit mit. Und natürlich war die SGSS auch ein guter Gegner. Also das möchte ich nicht kleinreden. Aber dennoch ist es erstaunlich, wie schwer sich die Münchnerinnen da getan haben.
Da bin ich 100% bei dir. Also ich find's auch immer wieder erstaunlich, dass ihnen das so passiert. Ich würde auch zum einen ins Feld führen, das Problem mit der, mit dem ausgedünnten Kader. Ich glaube, dass das tatsächlich an so einer kraftraubenden Saison eine nicht zu unterschätzende Rolle tatsächlich spielt. Und tatsächlich wahrscheinlich auch nicht nur fußballerisch letztendlich, sondern auch wahrscheinlich für den Kopf, weil du halt das Gefühl hast, du musst immer ans Limit gehen und du kriegst zu wenig Pause wahrscheinlich auch für den Kopf. Und wenn man das zum Beispiel jetzt mit Wolfsburg vergleicht, die stehen ja einfach etwas breiter da vom Kader und da kann man halt durchaus viel mehr Pausen gönnen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das für die Spielerinnen, man hat es ja auch beim Aus in der Champions League gesehen, dass das die Stabilität sozusagen da so ein bisschen mental verloren geht durch die durch diese Situation. Aber tatsächlich ist das so ein bisschen Küchenpsychologie, aber es ist auf jeden Fall was durchaus auffällt und wo sie jetzt wahrscheinlich am kommenden Spieltag, das wird dann die Nagelprobe, in welche Richtung sich diese Entwicklung quasi darstellt, weil im Prinzip, ja, das ist dann jetzt noch der auf dem Papier stärkste Gegner, der ihnen im Schlussprogramm die Meisterschaft noch sozusagen kaputt machen kann, wenn man so will, im Fernduell mit Wolfsburg.
Das, was mich da so wundert, ist, dass wir gefühlt schon ein paar Jahre über dieses Problem der Kaderstruktur reden und dass aus der zweiten Reihe nicht qualitativ jetzt so hochwertig was nachkommen kann, wie das, was auf dem Platz steht. Also da frage ich mich, wieso ist das kein Problem, was sie vielleicht sogar schon hätten erkennen müssen? Denn ich lese das eigentlich auch immer wieder, auch in Gesprächen, die ich führe, wird immer wieder kritisiert, dass die Breite des Kaders zum Ende der Saison hin gerade solche Spiele dann bei rumkommen und ich würde halt sagen, wenn du oben mit angreifen möchtest, wenn du dich auch in der Champions League etablieren möchtest und langfristig mitspielen möchtest vorne drin, dann musst du dich einfach breiter aufstellen. Und das ist einfach ein Beispiel, was die Wolfsburgerinnen gut machen und das auch schon sehr lange. Da wird ja auch immer kritisiert, der VfL kauft die Liga leer und Co. Aber jetzt sehen wir ja eigentlich gerade, also nicht, dass sie das tun, aber warum sie sich so breit aufstellen, sondern sie können diese Rotation gewährleisten ohne Qualitätsverlust. Sie können trotzdem souverän spielen über die vollen 90 Minuten, können sogar 120 Minuten gegen Arsenal gehen und dann darauf trotzdem diese Energieleistungen auf den Platz bringen. Und ich finde, dass das immer noch so ein Unterschied ist zwischen den beiden Mannschaften, der am Ende halt auch etwas ausmachen kann.
Ja, und du kannst auch ein bisschen nach Form rotieren, also nicht nur Belastungssteuerung, sondern zum Beispiel bei Wolfsburg, Jon Stotti, der war irgendwann so stark, die musste einfach spielen von Beginn an und du hast sie auch gerne spielen lassen und dann fällt es vielleicht auch nicht so auf, wenn mal einzelne Akteurinnen vielleicht gar nicht so bei 100% sind. Ich finde, es gab zum Beispiel bei Sven Yahut so eine ganz kleine, also auf hohem Niveau, aber eine ganz kleine Delle und bei Bayern sind das dann eben alle Stammspielerinnen oder wären es und da beobachten wir das dann eben, dass man sich in so einem Spiel schwer tut. Bevor wir jetzt aber gleich dann noch länger über Wolfsburg reden, lasst uns noch kurz über die SGS Essen sprechen. Die haben jetzt 21 Punkte, damit ist man 7 Punkte vorm Abstiegsrang. Im Grunde jetzt bei noch 9 auszuspielenden Punkten kann man damit sagen, Klassenerhalt geschafft. Und das ja, Jana, unter anderem in dem Spiel hat man es wieder gesehen, absolut zu Recht. Da hat man es wieder geschafft, die Saison gut zu drehen.
Ja, auf jeden Fall. Also immer wieder erstaunlich, wie sie das in Essen mit ihrem Konstrukt mit frischen, jungen Spielerinnen und gestandenen Spielerinnen dann letzten Endes unterm Strich so gut hinbekommen. Das können sie sich auf die Fahnen schreiben. Ist schön, dass dieser Frauenfußballclub dass da offensichtlich die Balance so hinkriegt, dass es zum Klassenerhalt wahrscheinlich wieder reichen wird. Ich denke, das tut der Liga definitiv gut.
Wahrscheinlich ist es sogar fix, weil die spielen doch unten sogar noch gegeneinander, Meppen und Duisburg. Also sprich, beide könnten gar nicht vorbeispringen und Turbine ist schon weg. Also wahrscheinlich ist es sogar schon sicher. Jasmina, deine letzten Worte zur SGS.
Absoluten Respekt. Ich sage das ja immer wieder. Ich finde das wunderbar, wie dort gearbeitet wird. Vor allem Geduld wird da immer sehr groß geschrieben. Ich sage das ja auch ganz oft, dass man diesen jungen Spielerinnen quasi diese Leistungskurven zugestehen muss und trotzdem ist Markus Högner immer so eingestellt, dass er sagt, ich weiß, was ich tue, ich weiß, was ich an der Mannschaft habe. Wir wissen ganz genau, wo wir hinwollen und er schafft es immer wieder, dann eine gewisse Stabilität reinzubringen, eine gewisse Achse, die sich einspielt, die auch die Qualität hat, in der Liga zu bleiben. Und wenn ich das jetzt mit den anderen Kandidaten vergleiche, die unten drin stehen, dann hat die SGS Essen das absolut verdient, dort drin zu bleiben in der Bundesliga, allein auch vom spielerischen Ansatz. Es ist teilweise richtig schön, was sie gespielt haben und ich gönne es ihnen wirklich von Herzen.
Gab auch in dem Spiel wieder einzelne Spielerinnen, die sich hervorgetan haben. Also Kowalski haben wir schon angesprochen. Elmasi hatte in einzelnen Situationen hat sich sehr gut durchgesetzt, muss eigentlich sogar das 2:2 machen. Der 77. Pilic hatte im Mittelfeld immer wieder offensiv und defensiv wichtige Zweikämpfe gewonnen. Winkler sehr gut gehalten, unter anderem bei der Chance von Schüller, die noch zum 1:0 hätte führen können. Da, weil sie so schnell rauskommt, hat Schüller da eigentlich gar keine Möglichkeit mehr, so wirklich an ihr vorbeizuspielen. Also das alles sehr positiv und Natascha Kowalski hat auch im Interview nach dem Spiel gesagt, dass man sich unter anderem deswegen gegen Teams wie Wolfsburg und Bayern eben jetzt schon mehrfach sehr gut verkauft hätte, weil da eben der Druck nicht da wäre. Also das unterstreicht, glaube ich, nochmal das, was du auch gesagt hast, Jasmina. Es ist eine junge Mannschaft, ein junges Team, wo man eben auch Geduld haben muss und da spielt dann so etwas dann auch mit rein, dass man eben gegen manche Gegner dann befreit aufspielen kann, weil da wird gar nicht so viel erwartet und dann gestaltet man so ein Heimspiel sehr, sehr eng, nimmt keine Punkte mit, aber zum Glück wird das wahrscheinlich in der Tabelle keine Konsequenzen haben. Es geht jetzt weiter für Essen in Bremen, dann spielt man noch gegen Duisburg und Köln, also sprich die Gegner, die jetzt noch kommen werden, liegen auf Rang 8, Rang 9 und Rang 10, also alle Spiele, da könnte man vielleicht sogar noch weitere Punkte sammeln. Und für den FC Bayern geht es jetzt ohne Saki Kumagai ins Heimspiel gegen Hoffenheim. Man wird vorlegen, am Freitagabend schon wird dieses Spiel stattfinden und der VfL Wolfsburg, der kann dann nachziehen, vielleicht muss man dann nachziehen, je nachdem, wie die Bayern gespielt haben. Aber wenn man sich den VfL so anguckt, dann ist es egal, welches Szenario man sich da vorstellt, egal ob die Bayern gewinnen oder sogar vielleicht Wolfsburg zurück an die Tabellenspitze springen kann. Der VfL, der ist gerade richtig stark und das zeigt nicht nur dieses 7:1 gegen den ersten FC Köln vor über 3200 ZuschauerInnen, bei dem auch fröhlich durchrotiert wurde beim VfL, ohne dass man das so wirklich gemerkt hätte, auch wenn man einschränkend sagen muss, der FC hatte da auch seine ganz eigenen Probleme bei der Aufstellung. Aber das hat auch das Halbfinal-Rückspiel gegen Arsenal gezeigt, Jasmina, über das wir hier auch noch kurz sprechen wollen. Wir waren nämlich im letzten Kurzpass, da waren Anna Dreher und Oskar Heiler hier, da waren wir alle drei nicht ganz so optimistisch, weil wir das Gefühl hatten, Arsenal ist in der Lage, auf jede Situation zu reagieren. Da haben wir den VfL unterschätzt, denn mit 3:2 nach Verlängerung, Tor von Pauline Bremer, unmittelbar eigentlich vor dem Elfmeterschießen, ist tatsächlich der VfL ins Finale eingezogen und kann jetzt rein theoretisch noch alle drei Titel gewinnen.
Und auch da bin ich ganz klar der Meinung, hat am Ende die Fitness entschieden und das, was Wolfsburg halt nachlegen kann, denn Arsenal selber absolut verletzungsgeplagt. Also das ist eigentlich Wahnsinn, wenn man darüber nachdenkt, was für Schlüsselspielerinnen dort schon mit schweren Verletzungen weggebrochen sind. War es dann halt so gesehen, ist ein harscher Ausdruck, ich mag den auch gar nicht, wenn wir es jetzt mal so sagen, die zweite Reihe hat das Spiel entschieden mit Jule Brandt und Pauline Bremer, beide eingewechselt, ein super Spielzug und Arsenal konnte dann auch einfach nicht mehr mitgehen. Der VfL hat das total ausgenutzt, hatte auch trotzdem diese Spielfreude. Also ich finde das immer wieder absolut bemerkenswert, was auch die Spielerinnen, die von der Bank kommen, da wirklich an Dynamik und Energie reinbringen. Und dementsprechend war das dann auch voll verdient. Also trotzdem ein bisschen zu fehleranfällig teilweise. Also ich glaube, gerade jetzt in den zwei Spielen gegen Arsenal hat man gesehen, dass auch der VfL ziemlich verwundbar ist mit Abstimmungsfehlern oder schnelle Ballverluste. Das sind alles so Sachen, die man unbedingt abstellen sollte. Aber ich glaube, über beide Spiele hinweg kann man sagen, dass der VfL verdient weitergekommen ist und wie gesagt, seine Kaderbreite total zum Ausdruck gebracht hat.
Jana, wie würdest du das einordnen, was wir gerade vom VfL sehen? Wir haben das ja jetzt schon häufiger gesehen und es gab auch schon häufiger Trippelchancen, so bizarr sich das anhört, aber ja, so war es in den vergangenen Jahren. Aber hat es nochmal eine besondere Qualität, was da aktuell der VfL abreißt?
Ich finde schon, also gerade dieses Stichwort Kadertiefe, das hat man, wie du es auch schon angerissen hast, auch dann ja letztendlich im Ligaspiel dann gesehen gegen Köln, wo dann sehr viel rotiert wird und es ist tatsächlich also kaum ein Bruch wahrzunehmen und die Intensität bleibt hoch, die Spielidee wird fast nahtlos weitergetragen. Das ja, das spricht einfach dafür, dass da sehr viel richtig läuft und dass auch die Spielerinnen, die nicht in jedem Spiel zum Zug kommen, ja, letztendlich voll da sind, voll fürs Team arbeiten und das ist natürlich genau das, was du dir als Trainer, wenn du auf drei Hochzeiten tanzt, genau so ausmalst. Also das scheint ja in sich sehr stimmig und haben natürlich auch den Vorteil, dass das sowohl im Kader als auch mit dem Trainer natürlich schon sehr gut gewachsen ist und das hilft natürlich auch in solchen Situationen und sie sind halt immer wieder beweisen sie es, sie sind halt so ein K.O.-Spiel. Team. Also die, wenn es drauf ankommt, sind sie halt sehr häufig da und ich stimme Jasmina da komplett zu. Gegen Arsenal war es letztendlich auch eine Frage der Fitness und wen kann ich noch bringen und ja, aber trotzdem auch Hut ab für Arsenal, also wie die sich noch gewehrt haben bis zum Schluss und auch angetrieben von der tollen Kulisse, denn man mit über 60.000 Fans im Emirates Stadium, das war schon auch, also ich fand es war echt ein cooles Halbfinale in der Champions League, wie man sich das halt so vorstellt. Viel Drama, viele Tore, super viele Atmosphäre und Emotionen. Das war echt super. Und ja, wie gesagt, Wolfsburg beweist es Jahr für Jahr. Das ist wirklich erstaunlich. Allein diese Pokalserie, da kann man sich ja eigentlich nur an den Kopf fassen. Das kann ja eigentlich, kann man ja eigentlich niemandem erzählen.
Wie viele Spiele sind es? 44 Spiele ungeschlagen im Pokal?
Ich habe aufgehört mitzuzählen, also, aber Jasmina weiß das vielleicht.
So um den Dreh war das, ja. 44 oder 45 irgendwie. Eins von beiden.
Genau. Also das ist ja fast schon absurd. Das kannst du dir eigentlich, das kann ja eigentlich so gar nicht passieren, wenn man mal ehrlich ist. Aber sie sind jedes Jahr wieder dann in Köln im Finale und es wird ihnen offensichtlich auch nicht langweilig. Und ich finde es wirklich, das ist wirklich beeindruckend, wie man das immer wieder aufs Neue so hinbekommt und auch offensichtlich alles innerhalb der Mannschaft gut moderiert, was dazu moderieren ist, sind ja, ich meine, das sind alles gestandene Nationalspielerinnen, die da sich auch mal mit einer Nebenrolle zufrieden geben müssen und offensichtlich kriegen die das wirklich sehr, sehr gut gemanagt und ja, wie gesagt, gegen Köln war es dann auch so, dass sie offensichtlich sehr viel Lust hatten, sich zu zeigen und auch noch ein paar Tore zu schießen und das haben die armen Kölnerinnen dann zu spüren bekommen und ja, bei dem Spiel hat es mich auch ganz besonders gefreut, dass Lena Oberdorf da endlich mal wieder Tore erzielt hat. Besonders das erste war ja auch recht schön und kann man sich gerne öfter nochmal angucken. Also ein richtiger Strahl. Mhm. Ja, also sehr effizient letztendlich, und das ist dann was, was den Kölnerinnen auf der Gegenseite dann irgendwie noch komplett abhanden ist. Also die hatten tatsächlich auch eine gute Anfangsphase, fand ich. Mhm. Aber wenn du dann die wenigen Chancen, die du gegen diese Mannschaft bekommst, nicht nutzt, das ist irgendwie sehr abgedroschen, aber ja, dann kann das halt auch böse nach hinten losgehen, weil du, wenn du versuchst weiter anzurennen, dann bietest du natürlich genau die Räume letztendlich, die es braucht. Wobei man natürlich auch sagen muss, und dann bin ich auch erstmal fertig, die Standardstärke von den Wolfsburgerinnen ist natürlich auch ziemlich cool. Also das haben sie ja auch gegen Arsenal gezeigt, und das haben sie auch, finde ich, ja, fast schon so eine richtige Waffe perfektioniert, dass da sehr viel zum Beispiel die Flanken oder die Ecken von Fili Rauch irgendwie genau dahin fallen, wo sie hin müssen, und dass so eine Alexandra Popp weiß, wo man stehen muss, um das Ding reinzuköpfen. Das wissen wir ja auch nicht erst seit gestern. Von daher, das ist natürlich auch noch so ein Punkt, der auf jeden Fall auffällt.
Ja, und wie bizarr auch dieses 2:0 von Marina Hegering, wo vorher zweimal der Freistoß abgepfiffen wird, weil jeweils sie sich in ein, naja, nennen wir es mal, Gerangel also einmal wird sie ohne Fremdeinwirkung, verletzt sie sich, das gab es nochmal in der zweiten Hälfte, das kann einem so ein bisschen Sorgen machen, gesundheitlich gesehen, aber ansonsten, weil sie eben einfach sehr, ich sag jetzt mal, engagiert in diesem Zweikampf war, und dann macht aber ausgerechnet sie dann, als dann endlich dieser Freistoß ausgeführt werden kann, macht dann ausgerechnet sie das 2:1, was eben den Zwischenzeit Ausgleich von Myrthe Maurice dann gleich wieder null und nichtig gemacht hat, und dann kam dieser Screamer von Oberdorf, den werden wir, glaube ich, beim Tor des Monats nochmal sehen, und dann ja noch vor der Halbzeit tatsächlich noch das 4:1. Jetzt war natürlich Jasmina Köln aber auch besonders ersatzgeschwächt. Man hatte nur 3 Feldspielerinnen auf der Bank, 2 U20-Spielerinnen im Kader. Dafür, und das hört sich jetzt total bizarr und falsch an bei einem 7:1, aber dafür war das ja eigentlich ein guter Auftritt des FC, oder?
Bin ich absolut deiner Meinung, und ich habe auch da hohen Respekt vor, mit 3 Feldspielerinnen. Dann waren es, glaube ich, noch 2 Spielerinnen aus der zweiten Mannschaft, die ihr Bundesliga-Debüt gefeiert haben. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es 2 oder 1 war. Das sind schon alles so Umstände, wo ich mir sage, wow, und dann musst du ausgerechnet zum VfL Wolfsburg fahren. Da denke ich mir als Interimstrainerin auch, was gibst du den Mädels da mit auf dem Platz? Aber sie haben alles rausgehauen, sie haben sich nicht aufgegeben, sie haben trotzdem versucht, dagegen zu halten. Und das sind natürlich auch alles Tugenden, die brauchen sie, weil sie noch mitten im Abstiegskampf stecken, wo ich auch immer noch der Meinung bin, mit dem Kader ist das eigentlich Wahnsinn, dass sie mit dieser spielerischen Qualität, die sie eigentlich haben, da unten drin stecken. Aber das sind natürlich auch alles Sachen, die sind schon weitaus vorher passiert. Aber dafür, glaube ich, können sie trotzdem einiges aus diesem Spiel ziehen. Ich glaube nicht, dass jemand da jetzt davon ausgegangen ist, dass sie was mitnehmen, sondern dass es jetzt einfach munter putzen und weiter geht. Denn das, was zählt, das kommt halt jetzt. Und beim VfL Wolfsburg finde ich es auch ein bisschen beeindruckend, muss ich sagen, dass wenn man auf dieser Euphoriewelle schwebt, die du offensichtlich hast, wenn du ins Finale einziehst, dann trotzdem so eine Energieleistung und vom Kopf her so klar zu sein gegen Köln. Das hat mich schon sehr beeindruckt. Das fand ich auch richtig schön zu sehen. Sie hatten eine enorme Spielfreude. Auch für Spielerinnen wie Pauline Bremer freut mich das total, denn sie war lange außen vor, hat sich zurückgekämpft, auch mit mehreren Verletzungen, macht dann dieses wichtige Tor zum Einzug ins Finale und trifft auch jetzt weiter. Also das sind so alles super schöne Geschichten, die noch so am Rande passieren. Hat mich einfach enorm gefreut, weil ich auch weiß, wie intensiv dieser Leidensweg war. Und immer wenn man mit ihr spricht, fühlt man aber, dass sie wirklich sich nicht aufgibt, dass sie an sich glaubt. Und ja, das ist nochmal so ein schöner Endspurt für sie, denn ihr Abgang steht ja schon fest. Sie wird sich neu orientieren zur neuen Saison. Aber wie gesagt, ich finde das einfach toll. Keine fühlt sich da irgendwie ausgegrenzt oder so, sondern das ist eine Mannschaft, die stehen alle füreinander ein, es wird keiner außen vor gelassen, auch wenn sie dann über diesen Erfolg sprechen, sprechen sie immer vom Wir, und ich habe das Gefühl, dass das ganz entscheidend sein wird, dass jetzt zum 10-jährigen Triple-Jubiläum, dass da echt was
stimmt
möglich
ja.
ist.
Stimmt ja, richtig, ja. Hast du ja recht.
10 Jahre ist es her, da war
so
das erste Triple
ja,
und jetzt stehen sie wieder im Finale, und das ist, ich sag ja, das ist so eine schöne Randgeschichte, das würde einfach perfekt passen.
Ja, mal gucken, wie das dann gegen Barca wird. Also was wir schon mal wissen ist, dass auf jeden Fall die UEFA nicht das perfekte Stadion dafür ausgewählt hat. Bei Barca war das Heimspiel ausverkauft 70.000, bei Arsenal war das Heimspiel ausverkauft 60.000, Kapazität des Finalstadions 35.000. Nun ja, da muss man vielleicht nochmal nacharbeiten fürs nächste Jahr. Das Interesse am eigenen Wettbewerb vielleicht ein bisschen unterschätzt. Aber wie, das sehen wir dann ganz am Ende der Saison. Es wird das letzte Saisonspiel für den VfL Wolfsburg sein. Vorher ja noch all das, was in der Liga kommt. Ja, unter anderem jetzt dann auswärts bei Eintracht Frankfurt. Das ist der Prüfstein für den VfL, was die Meisterfrage angeht. Und dann geht's eben weiter mit dem DFB-Pokalspiel. Jasmina hat jetzt schon viel angesprochen. Jana, ich weiß gar nicht, was man da noch, also gefühlt kann man endlos sprechen, allein über dieses Spiel. Also Jill Rohr zum Beispiel mal als Sechserin zu sehen, fand ich total interessant. Ich fand auch die Aufgabenverteilung mit Lena Oberdorf toll. Ich fand an diesem 3:1 neben dem Schuss war ja erstmal super, dass sie erkannt hat, dass dieser Raum frei war. Denn eigentlich war, Laura Vogt hat ja ihr Debüt auf der 6 gegeben beim FC und die hat es eigentlich super gemacht, eigentlich immer da die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber die musste da rausrücken, weil, glaube ich, Svenja Huth den Ball hatte. Die hatte sich aus der 10er-Position rausbewegt. Also ganz, ganz viele einzelne Dinge, die da gut funktioniert haben, auf beiden Seiten. Und jetzt ist dann die Frage, Wolfsburg, schaffen sie es noch Meister zu werden und Köln, bleiben sie drin? Jana, du darfst es jetzt final beantworten.
Vielen Dank. warte, ich hole meine Glaskugel. Ich finde es super schwer, ganz ehrlich. Also, ich meine, ja, Wolfsburg hat es halt nicht in der eigenen Hand. Ich traue ihnen schon zu, dass sie bis zum Ende alles gewinnen, auch jetzt das nächste Spiel in Frankfurt. Die Bayern entscheiden es. Und meine Meinung ist, dass sich das jetzt am kommenden Freitag entscheiden wird, inwiefern die Bayern ja es durchziehen gegen Hoffenheim. Aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass sie da auch nochmal Punkte liegen lassen, die Münchnerinnen. Also, und dann, ja, halte ich es für sehr, sehr wahrscheinlich, dass Wolfsburg dann durchzieht. Also das würden sie dann, glaube ich, die haben die komfortable Situation, dass sie erstmal die Münchnerinnen beobachten können und dann wissen, was Phase ist. Und dementsprechend werden sie, glaube ich, dann auch auftreten in Frankfurt. Köln, ja, ich glaube, dass sie es packen. Also es ist ja jetzt natürlich auch für sie dann das Endspiel sozusagen, das was jetzt ansteht.
Zu Hause gegen Meppen.
Genau, und so wie ich Meppen jetzt, ohne vorgreifen zu wollen, wahrgenommen habe, so auch die Stimmung nach dem Spiel oder der Niederlage gegen Duisburg, das wirkt schon sehr irgendwie resigniert fast und so ein bisschen ratlos. Von daher habe ich das Gefühl, dass bei Köln ist auf jeden Fall noch vergleichsweise Leben in der Bude und die wollen das unbedingt. Ja, von daher würde ich es ihnen zutrauen. Ich glaube, es wäre auch wichtig, dass der Verein nicht wieder runtergeht. Das wäre irgendwie, glaube ich, für das, was sie da versuchen aufzubauen, echt sehr, sehr, sehr kontraproduktiv.
Jasmina?
Ich bin auch der Meinung, dass, wenn es einen Stolperstein gibt, dann am nächsten Spieltag für beide Vereine. Ich glaube, Hoffenheim kann den Münchnerinnen in der jetzigen Form nochmal richtig gefährlich werden. Schafft München das, sind sie durch, meiner Meinung nach.
Wir werden es uns angucken. Und zum 1. FC Köln hast du dich jetzt aber nicht geäußert, Jasmina.
Ich glaube, ich hatte schon angeschnitten, dass sie mit der spielerischen Qualität eigentlich nichts mit dem Abstieg zu tun haben dürfen. Deswegen glaube ich auch, sie spielen ja jetzt noch gegen Meppen und zum Schluss, glaube ich, sogar noch gegen Essen.
Genau.
Würde ich auch sagen, an einem guten Tag können sie da auf Augenhöhe sein. Aber ich bin eigentlich der Meinung, auch Freiburg ist anfällig, deswegen, das schaffen sie. Ich glaube, dass Köln das noch packt.
Also die Voraussetzungen sind gut, zwei Heimspiele, das gegen Meppen, am letzten Spieltag noch gegen Essen, dazwischen spielt man noch in Freiburg und die Spiele Freiburg und Essen, da wird es für die Gegnerin nicht mehr um viel gehen, wobei wir bei den Essenerinnen ja schon gelernt haben, gerade dann spielen sie groß auf. Ich finde auch, dass die Vorzeichen positiv sind für Köln. Ich möchte aber einmal kurz den Hinweis dann doch losgeworden sein, bei aller Schwäche, die Meppen wirklich aktuell zeigt, die Abwehrfehler, die individuellen Fehler, die haben sie noch nicht wegbekommen, die Kölnerinnen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ungerecht gegen den VfL plus mit der verletzten Situation. Aber das ist ja eigentlich das, was diese Saison so schwer gemacht hat. Und auch wenn es sehr gut tut, dass eine Selina Cerci wieder da ist, die mir auch im Pressing total gut gefallen hat, die hat auch im eigenen Strafraum richtig gute Aktionen gegen Wolfsburg gehabt. Und auch wenn so ein Startelfdebüt von Daura Vogt zum Beispiel gut funktioniert hat oder Mores mit ihrer Irren, die hat ja dreimal auf der Linie geklärt innerhalb einer Szene. Total. Also es gab viele positive Dinge, aber dennoch glaube ich, genau diese Situationen waren in der Hinserie immer die Spiele oder oft die Spiele, wo dann Köln auch enttäuscht hat. Deswegen, da muss man jetzt schon das sehr, sehr sachlich fast schon, glaube ich, abarbeiten und sich darf sich da nicht so sicher sein, auch wenn dieses 1:7 wirklich ein gutes oder ein besseres Spiel war vom FC im Vergleich zu anderen. Ja. Wir werden es uns angucken. Ein Punkt Vorsprung ist es aktuell auf dem SV Meppen. Das habe ich noch gar nicht erwähnt. Deswegen ist auch dieses direkte Duell jetzt so wichtig. Und dann lasst uns doch jetzt als nächstes auf Eintracht Frankfurt blicken, den nächsten Gegner des VfL Wolfsburg. Die liegen auf Rang 3. Die hatten das Nachholspiel. Gegen Hoffenheim konnte man jetzt endlich spielen. Wenn ihr es nicht gesehen habt, liebe Hörerinnen und Hörer, und einen Magenta-Sport-Zugang habt, das kann man sehr gut nochmal nebenher laufen lassen. Ich kann das sagen, weil ich habe genau das vor dieser Aufnahme nochmal getan. Es ging munter hin und her. Am Ende Endstand 3:3. Deswegen hat sich an der Konstellation nichts verändert. Es sind weiter 3 Punkte Vorsprung auf die TSG. Und so ist es auch geblieben, weil Eintracht Frankfurt gewinnen konnte bei Leverkusen vor fast 600 ZuschauerInnen. Geht man mit 3:0 in Führung, aber dann wird das irgendwie rätselhaft eng. Verena Wieder verwandelt einen Strafstoß. Milena Nikolic köpft in der 87. Minute den Anschlusstreffer herbei. Und auf einmal, Jana, war da so eine höhere Temperatur auf dem Spielfeld. Und das hätte sogar noch schief gehen können. Kannst du mir erklären, warum das nochmal so eng wurde?
Ja, weil Frankfurt das gerne spannend macht, offensichtlich. Also man könnte auch sagen Drama Queens irgendwie. Also meine Vermutung ist, es gab ja relativ viele Wechsel. Ich glaube, Frankfurt war sich dann irgendwie beim Stand von 3:0, man kann es ihnen ja auch nicht verdenken, irgendwie auch relativ sicher, dass der Sieg sozusagen in sicheren oder in trockenen Tüchern ist. Und ich glaube, dann wurde relativ viel gewechselt und dann passiert halt dieser Foul-Elfmeter. Ich glaube, das war Sophia Kleinherne, die da etwas ungestüm zu Werke gegangen ist. Und Leverkusen hat dann tatsächlich nochmal Oberwasser bekommen. Also musste auch gar nicht jetzt irgendwie irgendwelche verrückten Sachen machen, sondern das ging relativ, sah so aus, als wäre das etwas löchrig auf Frankfurter Seite gewesen. Und wie gesagt, vielleicht hing das dann auch letztendlich mit vielen Wechseln zusammen, dass da so die Ordnung tatsächlich ein bisschen verloren ging, plus etwas mangelnde Konzentration. Darf natürlich eigentlich so nicht passieren und sorgte dann wahrscheinlich am Ende tatsächlich nochmal für relativ schweißnasse Hände. Aber auch da an der Stelle fand ich es gut, schön zu sehen, dass Leverkusen halt tatsächlich nicht dieses Spiel abgeschenkt hat, irgendwie bei dem Stand von 0:3, sondern dass die dann auch tatsächlich nochmal probiert haben. Und wie gesagt, als Nikolic dann das 2:3 in der, glaube 88. war es dann, gemacht hat, das hätte auch nochmal schief gehen können. Und Frankfurt darf natürlich jetzt eigentlich auch solche Punkte nicht hergeben im Kampf um die diesen Champions League Qualifikationsrang, den man ja unbedingt als Tabellendritter haben will. Von daher war das dann auch nochmal ein Warnschuss. Vielleicht haben sie da echt tatsächlich schon einen Gang zu früh runtergeschaltet, um auch schon mal sich auf das nächste Highlight sozusagen sich ein paar Körner sparen zu können. Aber das war natürlich echt das Spiel mit dem Feuer in der Situation.
Ja, hinten raus gab es unter anderem 2 Standardsituationen für Leverkusen, wo jeweils Repo, die Torhüterin, natürlich mit vorne mit dabei war und auch noch fast zum Abschluss gekommen wäre. Also es ging heiß her. Jasmina, wie haben dir beide Teams gefallen?
Also Bayer war mir irgendwie lange ein bisschen zu passiv, hatte ich das Gefühl. Auch beim ersten Tor durch Anjomi, die war einfach viel zu frei da im Rückraum. Das sind so Situationen, wo ich mir sage, da wünsche ich mir einfach mehr Konstanz von Bayer Leverkusen. Das sage ich aber auch gefühlt in jedem Rasenfunk, in dem ich bin, dass sie da einfach noch zu viele Kurven drin haben. Und ja, habe ich auch gerade eben erst gesehen, Frankfurt ist jetzt auch in der Liga seit 7 Spielen ungeschlagen. Das finde ich übrigens schon mal Wahnsinn, dass das so ist. Das spricht natürlich absolut für sie. Aber ich glaube, hinten raus, dass es dann doch nochmal so knapp wird, das sind einfach Sachen, die müssen sie unbedingt vermeiden. Ich denke da auch gerade so an die Champions League Qualifikation, wo sie auch Last Minute verloren haben. Das sind alles so Situationen, wo ich sage, das muss eigentlich jetzt langsam mal ein Erfahrungsschatz sein, dass sie das abstellen, dass sie dort besser werden, dass sie da stabiler agieren in solchen Situationen. Deswegen haben sie da jetzt nochmal Glück gehabt. Ich finde trotzdem, dass sie super tollen Fußball spielen. Ich mag die Mannschaft auch total, die Spielerinnen, schaue total gerne zu. Bin gespannt, ob sie das jetzt über die Zeit bringen, so gesehen. Aber ja, das sind alles so Situationen, wo ich sage, da sollten sie einfach noch stabiler werden. Das müssen sie zu 100% einfach souverän zu Ende spielen und dürfen dann nicht nochmal so schwimmen.
Ist das vielleicht ein bisschen einfach zusammengefasst, aber der Unterschied zwischen Teams wie Bayern und Wolfsburg zu eben Frankfurt und auch Hoffenheim, über die wir ja gleich auch noch sprechen werden, die Gegentreffer, also Frankfurt 22, Hoffenheim 24 und vielleicht war ja dieses 3:3 dahingehend auch sinnbildlich, dass die, also toller Offensivfußball, aber es wackelt hinten ein bisschen zu viel. Ich weiß nicht, Jana, ist es zu einfach gedacht?
Nö, ich glaube, gerade über so eine Saison bringt das natürlich dann schon irgendwie, wenn gerade in der Masse der Spiele, glaube ich, dann schon letztendlich kann das schon mal richtig nach hinten losgehen, wenn du es in engen Spielen halt wenn du es in engen Spielen halt dann sozusagen noch aus der Hand gibst und das in mehreren Spielen, ja, das macht natürlich auch was mit dem Kopf so. Und wenn du nie halt diese von Jasmina angesprochene Konstanz wirklich reinkriegst, dann wirst du es halt immer schwer haben, ja, den letzten Step sozusagen zu machen. Und wir haben es in der Champions League Quali damals gesehen, das hatte ich schon wieder halb verdrängt, dieses Drama damals.
Gegen Ajax,
genau. Ich glaube, das war auch richtig bitter so für die Mannschaft, das mussten sie auch erstmal verarbeiten. Und ja, also ich glaube, ich bin auch mal gespannt, wie das dann nächste Saison sich so darstellt, weil das dürfen sie so nicht weitermachen, wenn sie wirklich den letzten Entwicklungsschritt machen wollen. Also wenn wir das jetzt angucken, es sind tatsächlich dann einfach mehr als doppelt so viele Gegentore, als die Wolfsburgerinnen bekommen haben. Hoffenheim ist auf so einem ähnlichen Niveau mit 24 Gegentoren. Das ist dann genau das wahrscheinlich, was den Unterschied letztendlich dann nochmal bedeutet. Aber das gilt natürlich ja nicht nur für die defensive Kette, sondern das ist dann halt die komplette Mannschaft. Und vielleicht müssen sie da für sich auch noch einfach so die Ordnung und die Startelf für sich dann irgendwann auch mal so komplett festlegen. Ja, also im Moment spielt ja jetzt dann Sjoke Nüsken in der Innenverteidigung. Wenn das Zukunftsmodell ist, dann braucht sie wahrscheinlich auch einfach noch so ein bisschen Zeit, um das wirklich auf dem höchsten Niveau zu machen, weil das ja nun mal nicht ihre angestammte Position gewesen ist. Und das ist dann vielleicht mit ein Faktor, dass das was ist, was sich halt tatsächlich einfach noch in der Entwicklung befindet.
Ja, wenn Frankfurt im Angriffstrittel ist, das hat man gegen Leverkusen wieder gesehen, dann spielen sie sich auch Chancen heraus, auch wenn sie auch in der ersten Hälfte trotz aller Dominanz kaum große Chancen hatten. Also Anjomi hatte die einzigen Schüsse mit einem Expected Goals Wert von mehr als 0,1, was ja immer so ein ganz guter Anhaltspunkt ist. Aber der Weg in dieses Angriffsviertel ist eben oft sehr zäh. Was mir jetzt schon mehrfach aufgefallen ist und in dem Spiel gegen Leverkusen war es nochmal ganz extrem zu sehen, auch in der ja eigentlich schon besseren ersten Hälfte, dass man ja oft mit langen Pässen spielt und die sind einfach sehr fehlerbehaftet und da ist das Frustpotenzial sehr groß. Also ich will damit nicht sagen, dass die Spielerinnen gefrustet sind, das weiß ich nicht. Ich kann nicht in deren Kopf reingucken, aber ich sehe eben einfach nur immer wieder diese Versuche, hinter die Kette zu kommen, die eben einfach zu selten funktionieren, weil eben solche Pässe riskanter sind, öfter ins Ausgehen, die Abstimmung muss passen. Manchmal gab es da eben auch einfach Misskommunikation auf dem Feld. Das sind alles so Dinge, wo ich manchmal das Gefühl habe, wenn du ein 4-4-2 mit Raute spielen willst, dann müsstest du vielleicht ein bisschen mehr auch flach und schnell und über die Halbräume raus kombinieren. Und das macht zwar Frankfurt schon immer wieder, es wäre völlig falsch zu sagen, sie machen das nicht. Also Laura Freigang, die ist ja immer mal wieder auch auf ganz verschiedenen Orten des Feldes überhaupt zu finden, Anjomi auch, um das eben möglich zu machen. Aber gegen Leverkusen hat das eben nur bedingt funktioniert. Und dann war dieses 3:0 dann vom Zustandekommen her vielleicht auch, also es waren ja auch nicht die wunderbar herausgespielten Tore. Man hat endlich mal nach Ecken getroffen, nach über 120 Ecken hat Eintracht Frankfurt mal ein Tor nach Ecke gemacht. Ein bisschen lag es doch da drin, dass Repol da unter dem Ball durchgesprungen ist. Aber ja, vielleicht hat das auch einfach die SGE euphorisiert, dass sie sich gedacht haben, heute geht alles, und dann ging nur alles für die Gegnerin. Die hatten nämlich bis zum 0:3 nur 2 Schüsse und danach hatten sie 7 Schüsse und haben 2 Tore erzielt, Jasmine. Und das, obwohl Robert de Pauw vor dem Spiel etwas, wie ich finde, Erstaunliches gesagt hat. Er hat nämlich angesprochen auf die ja so mittelmäßige Saison von Leverkusen gesagt, naja, wir spielen ja auch ohne Stürmerin, also ohne richtige Stürmerin. Hat dann alle genannt, die er so hatten, hat gesagt, die sind ja alle eher so für einen Flügel. Und da dachte ich mir, das ist mal eine harte Aussage. Ich weiß es nicht, wo Emmerling zum Beispiel, wo die in der Aufstiegssaison bei Meppen gespielt hat, ob das wirklich im Zentrum war oder auch über die Flügel. Ich weiß jetzt auch nicht, ob Wieder und Nikolic ihn da widerlegt haben, aber ja, war deutlich zumindest von ihm, fand ich.
Das finde ich aber auch ziemlich spannend, obwohl ich schon sagen würde, dass Nikolic eine Stürmerin ist, die du vorne reinpackst. Ich meine, trotzdem bin ich ganz klar der Meinung, dass sie zu 100% die Spielerinnen haben, die da auch ihre 10, 12 Saisontore knipsen. Also ich bin ja auch bekanntlich ein großer Jill Byings-Fan. Mhm. Ich finde, dass sie einfach ein Komplettpaket ist. Die kannst du über die Flügel bringen, die kannst du auch vorne reinstellen. Die ist so eine kleine Edeltechnikerin, kann einfach ein bisschen was von allem. Ist aber auch eine Spielerin, wo ich sage, langfristig gesehen werden sie wahrscheinlich Probleme haben, sie halten zu können, weil sie einfach so gut ist. Deswegen wünsche ich mir einfach, dass sie, wie gesagt, diese Konstanz und Stabilität reinbringen, dass sie sich etablieren können, dass sie jetzt trotzdem so oben in der Tabelle stehen, hatte ich tatsächlich gar nicht mehr so im Kopf, muss ich gestehen. Aber da ist natürlich trotzdem noch viel, viel Luft nach oben.
Ja, 9 Punkte, nee, 19 Punkte sind es ja sogar mal. Ja, guck mal, aber 10 Punkte unterschlagen, weil das ist nämlich die Luft zum nächsten Tabellenplatz, zum 4. Tabellenplatz, auf dem sie liegen. Also viel, viel Luft nach oben für Leverkusen. Mal gucken, ob sie da noch was verkürzen können. Es ist zu bezweifeln. Man spielt jetzt noch in Potsdam, dann zu Hause gegen Bayern und dann bei Werder Bremen. Und für Eintracht Frankfurt geht es jetzt dann weiter zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. Wir haben es schon mehrfach angesprochen. 45 Punkte hat die SGE, 3 Punkte Vorsprung damit vor Hoffenheim. So sieht es aktuell aus. Und das hat damit zu tun, dass die Hoffenheimerinnen ihr Spiel dann gewinnen konnten. Das habt ihr euch schon schlau erschlossen, liebe Hörer. Hörerinnen und Hörer, im direkten Duell gab es ein 3:3 gegen die Eintracht und jetzt ging es gegen die Turbine aus Potsdam weiter für die Hoffenheimerinnen. Vor etwas mehr als, naja, runden wir auf 900 ZuschauerInnen waren es, die dann am Ende 7 Tore gesehen haben und 6 davon hat die TSG erzielt. Allein Ereleta Mimeti mit einem Dreierpack, dann Biller hat noch getroffen, Corley und Kössler und auf Seiten der Turbine Alisa Grinchenko. Was Jasmina zu diesem komischen Befund führt, also es war ein deutliches Spiel für Hoffenheim, aber auch hier war vielleicht der Gegner gar nicht so unterlegen, wie es das Ergebnis ausdrückt? Also können wir das, was wir bei Köln gesagt haben, jetzt auch auf die Turbine anwenden?
Das ist schwierig. Also ich habe mir die Highlights angeschaut und dachte mir bei vielen Toren eigentlich, wow, haben die Hoffenheimerinnen viel Raum. Und ich glaube, auf diesem Level ist das einfach etwas, das darfst du dir nicht leisten. Das war einfach viel zu einfach für Hoffenheim. Die haben einfach, durften machen, was sie wollen, durften ihre Spielfreude da total ausleben fast schon, und für Potsdam war es die 15. Niederlage im 19. Saisonspiel. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht so ganz sicher, was wir da noch schönreden können. Also es tut mir einfach im Herzen weh zu sehen, was jetzt davon übrig geblieben ist von Turbine Potsdam. Ich sage das ja auch immer wieder, dass sie einen unfassbar emotionalen Wert für mich haben als Fan. Hab dort meine schönsten Auswärtsfahrten damals selber als Fan gehabt, und das jetzt so zu begleiten, das tut mir einfach weh. Vorwerfen kann man, glaube ich, den Potsdamerinnen trotzdem nicht. Sie versuchen alles, sie haben sich da auch nochmal aufgebäumt, haben gezeigt, dass da trotzdem noch was in ihnen lebt, dass ein Fünkchen Hoffnung vielleicht noch ist, dass sie sich jetzt nicht vergraben und verstecken, aber gegen Hoffenheim in dieser Form war einfach nichts zu holen. Also die haben das völlig eiskalt ausgenutzt. Hab das, also bei jedem Tor habe ich eigentlich stehen, entweder völlig frei, oder nicht gut genug gedeckt und bedrängt, einfach schlecht verteidigt. Und das sind natürlich alles Sachen, die darfst du dir auf dem Niveau nicht leisten.
Ja, das sind schon alles sehr triftige Argumente, die dagegen sprechen, jetzt hier die Leistung hoch zu loben. Auf der anderen Seite, Jana, hatte man aber auch einen wirklich sehr starken Gegner. Also Hoffenheim nicht so gewackelt wie jetzt Eintracht Frankfurt zum Beispiel.
Nee, in der Tat nicht. Aber wahrscheinlich auch, fehlte dann das Momentum, wo es hätte anfangen können zu kippeln. Ich habe mir exakt das gleiche notiert wie Jasmina mit mega viel Platz für Hoffenheim. Also das, ich habe tatsächlich auch nur die Zusammenfassung mir anschauen können, aber das fand ich dann doch relativ eindeutig. Ich hatte mir auch noch einen Lattentreffer für Potsdam aufgeschrieben. Also komplett, gar nichts kam da nicht. Also das will ich jetzt auch nicht unterstellen, aber ja, in der Situation ist es natürlich auch unfassbar schwierig, sich dann aufzubäumen und sozusagen nochmal das scheinbar Unvermeidliche noch abzuwenden. Sie hatten ja diesen starken Zwischenlauf sozusagen, aber das deutet sich ja jetzt an, dass das so schade es ist, dann wohl nicht mehr reichen wird, um in der Liga zu bleiben. Und wie gesagt, Hoffenheim in dem Spiel tatsächlich, das konnte man doch ganz gut sich anschauen. Du hast Memedi schon angesprochen, die fand ich auch überragend in den Szenen, wo sie da sehr schön dribbelt, super abschließt. Und Giacoli habe ich ja, glaube ich, bei meinem letzten Auftritt im Rasenfunk auch schon
Stimmt.
so ein bisschen auf die Tube gedrückt. Also auch eine Spielerin, die ich sehr, sehr gerne sehe. Und von daher, auch hier bin ich gespannt, was sie jetzt aus diesem Spiel für sich mitnehmen. Also diese Spielfreude und dieses Selbstbewusstsein eventuell auch, um dann am Freitagabend den Bayern vielleicht das Leben noch extrem schwer zu machen. Stefan Lerch scheint da auf jeden Fall, das 3-3 gegen die Eintracht war natürlich schon bitter für die Ambitionen, die man wahrscheinlich hatte, aber gut, sowas kann auch mal passieren. Man ist ja noch nicht so lange miteinander, arbeitet man miteinander. Von daher, ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt, die Kombination mit Stefan Lerch und dieser sehr spielstarken Mannschaft.
Ja, ich meine, gegen Eintracht Frankfurt waren es ja vor allem die individuellen Fehler, die da Hoffenheim viele der Gegentreffer beschert haben. Dann fällt es 3:3 in momentaner Unterzahl, genau aus dem Raum, in dem Fabian Donkus eigentlich hätte, also wahrscheinlich gestanden wäre. Also da kam ein bisschen was zusammen. Gegen die Turbine, ich habe das Spiel über 90 Minuten gesehen, hat man es schon auch insofern leichter gehabt, also natürlich leichter als gegen Frankfurt, aber es gab so zwei Dinge, die hat die Turbine bei vielen anderen Sachen, die eigentlich ganz okay waren, nicht hinbekommen. Und das eine war, es gab immer wieder, es sind die Szenen, die ihr auch angesprochen habt, viel zu viel Platz im Zentrum. Also da haben sich immer wieder die Hoffenheimerinnen durchkombiniert. Manchmal ist Corley da einfach reingelaufen, hat zwei Spielerinnen auf sich gezogen und dann durchgesteckt. Diese Pässe waren dann auch oft direkt Pässe in den Strafraum. Dann stand direkt eine Spielerin vor der Torhüterin, vor Wellmann, die eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat, aber eben letztlich dann keine Chance hatte bei den vielen Chancen, die sich da herausgespielt wurden. Das war die eine Sache, die Hoffenheim sehr konsequent genutzt hat, immer wieder über die Flügel ins Zentrum, so wollte ich sagen, und dann im Zentrum aber eben die Aktion. Und das zweite war, vor allem in der ersten Hälfte, unglaublich viele Halbfeldflanken, und zwar zum Teil, also das war fast schon albern, weil Flanke, 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 so war quasi die Reihenfolge. Und warum konnte die Reihenfolge überhaupt so sein? Ja, weil Hoffenheim einfach jeden zweiten Ball eingesammelt hat. Und mit jeden meine ich in so einer Phase zwischen der 20. und 37. Minute war es, glaube ich. Da haben sie wirklich jeden einzelnen Ball. Sie haben geflankt. Irgendeine Potsdamerin ist mit dem Kopf oder mit irgendeinem Körperteil hingekommen, hat den rausgeköpft, aber alle standen tief im eigenen Strafraum. Deswegen konnte einfach eine Hoffenheimerin, die vorm Strafraum stand, den Ball nehmen, wieder auf den Flügel rausgeben, dann wurde wieder geflankt und so ging das Flanke auf Flanke auf Flanke. Und es gibt eine Statistik, die auch quasi zeigt, wie viel Raum da dann auch im Strafraum zum Teil Hoffenheim hatte. Melissa Kössler hat 15 von 16 Pässen zu ihrer Mitspielerin gebracht, hat 6 eigene Schüsse gehabt, 3 Chancen kreiert, eine 100%ige Zweikampfquote gehabt. Und wenn das die gegnerische Stürmerin ist und wir dazu ja schon eine Corley gerade erwähnt haben, eine Memedi ja auch schon gelobt haben, eine Harsch hat noch wirklich tolle linienbrechende Pässe gespielt. Also das war dann zu viel, aber Hoffenheim, vielleicht war das in den Zusammenfassungen nicht drin, die hatten eine gute Anfangsphase. Die hatten in der Anfangsphase einige gute Chancen, wie Jankowska und Selimovic. Da hätte gut und gerne ein Torball rauskommen können, zum Teil auch nach Standardsituationen, aber ist ja egal. Grinchenko hat auch, also war kein Zufall, dass sie das Tor gemacht hat. Er hatte auch gute Momente noch. Also das war das, was ich meinte, als ich Potsdam ein bisschen loben wollte. Aber ich sehe ja ein bei 8 Punkten nach 19 Spielen. war ich da vielleicht ein bisschen zu forsch. Aber Sie werden es mir verzeihen und den Hoffenheimerinnen ist es wurscht. Also rein rechnerisch ist Turbine Potsdam noch nicht abgestiegen. 7 Punkte Rückstand sind es, 9 sind noch zu vergeben. Es gibt jetzt dann 2 Heimspiele gegen Leverkusen und Eintracht Frankfurt, bevor man noch zum FC Bayern reist. Das werden wahrscheinlich die letzten Partien der Turbine in der ersten Liga für diese Saison sein. Und Hoffenheim fährt jetzt dann, also wenn ihr das noch nicht wisst, liebe Hörerinnen und Hörer, dann habt ihr wirklich nicht aufgepasst, zum FC Bayern. Und vielleicht macht Stefan Lerch ja Wolfsburg wieder zum Meister. Und das wäre wirklich nicht komplett überraschend, aber in der Art und Weise dann doch anders als sonst. Wir werden es uns ansehen. Aber neben dem Meisterschaftskampf haben wir ja auch noch den Abstiegskampf. Und da gibt es ja nicht nur die Turbine, die sehr wahrscheinlich schon weg ist, sondern da gibt es ja auch noch den SV Meppen. Und der ist eigentlich in der Verlosung noch drin. 1 Punkt Rückstand ist es auf den 1. FC Köln. 2 Punkte Rückstand sind es auf den MSV Duisburg. Und diese 2 Punkte, die tun aber weh, denn die kommen aus einer Heimniederlage gegen den MSV. Vor 1900 ZuschauerInnen geht der MSV Duisburg durch Dörte Hopjus in der 48. Minute mit 1-0 in Führung. Yvonne Zielinski kann das 2-0 in der 60. Minute drauflegen. Und das ist dann, Jana, ein sehr, sehr wichtiger Auswärtssieg für den MSV, der so ein bisschen die Weichen da unten stellt. Da haben ja auch die beiden Aufsteiger gegeneinander gespielt. Findest du denn auch, dass Duisburg 2 Tore besser war als Meppen?
Ich muss tatsächlich sagen, nach der ersten Halbzeit hätte ich jetzt das so tatsächlich nicht erwartet. Ich in meiner Wahrnehmung stellte sich das so dar, dass quasi das 1-0 für Duisburg hat in meinen Augen so ein bisschen den Schalter irgendwie umgelegt für Meppen und danach waren sie halt deutlich beeindruckt, es in dem Postmatch-Interview hieß, fühlten sie sich wohl auch extrem blockiert, im Sinne von, der Druck war dann doch auf einmal sehr präsent. Mhm. Was ich halt nicht so ganz verstehe, weil was auf dem Spiel steht in dieser Partie, in dieser Begegnung, in dieser Konstellation, muss ja eigentlich allen Spielerinnen von Anfang an klar gewesen sein. Aber scheinbar waren sie da nicht so richtig gut drauf vorbereitet. Wirkte auf jeden Fall so, als hätten sie ab da so ein bisschen den Faden verloren, weil in der ersten Halbzeit fand ich es relativ ausgeglichen, war so meine Wahrnehmung. Aber wirklich Hut ab für Duisburg, dass man in so einem Spiel, wo man quasi alles reinlegen muss, das dann tatsächlich auch dann so zu Ende bringt. Das muss ich sagen, ich war tatsächlich ein bisschen überrascht letztendlich, dass das dann so aufgegangen ist und fand so auch dann sehr interessant, als dann Dörte Hopjus im Interview nach dem Spiel auch darauf hingewiesen hat, dass die Mannschaft auch sich konkret auf dieses Spiel wohl nochmal nicht nur sportlich vorbereitet hat, sondern auch mit Teambuilding, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das ist dann, mag irgendwie abgedroschen klingen, aber vielleicht ist das dann tatsächlich was, was die Mannschaft so in deren Konstellation und mit der Vorgeschichte gebraucht hat letztendlich, um dann genau so eine Drucksituation im fremden Stadion sozusagen gewinnen zu müssen, um den Schritt aus dem Keller zu machen, dann hinzukriegen. Und das scheint auf jeden Fall aufgegangen zu sein. Plus, ja, also sportlich dann auf dem Platz natürlich dann auch, aber das scheint für die Mannschaft wohl nicht ganz unwesentlich gewesen zu sein. Das fand ich ganz interessant.
Jasmina, wie haben dir beide gefallen?
Also ich hatte anfangs gedacht, dass das Meppen besser ist. Sie hatten ja auch den ersten Vorstoß, glaube nach 12 Minuten schon gab es den ersten Distanzschuss, der aber kein Problem war. Dann haben sie immer wieder mit so einem schnellen Kombinationsspiel versucht, Duisburg zu überbrücken und haben für mich auch Mut ausgestrahlt und ich glaube, Pollack war es, die ja dann am leeren Tor vorbeiköpft, wo ich mir sage, den muss sie eigentlich machen. Naja, und dann startest du so in die zweite Halbzeit. Da war Pollack dann auch nicht nah genug dran bei Höppius. Also fand ich nicht konsequent genug. Ich muss aber auch sagen, mit Thomas Gerstner hat Duisburg einen Trainer, der die Situation genau so kennt, auch mit Duisburg. Ich glaube, dass er einfach gut weiß, die Mannschaft einzustellen, dass er auch genau weiß, worauf es da ankommt. Und wenn er dann halt sagt, wisst ihr was, setzt euch einen Arm zusammen, stimmt euch gegenseitig nochmal ein, das kann halt super viel bewirken. Deswegen glaube ich schon, dass sowas einen Unterschied ausmacht. Meppen war dann einfach völlig überrumpelt, die haben dann nicht mehr so viel hingekriegt. Und das sind halt auch genau diese direkten Duelle, die musst du gewinnen, wenn du drinbleiben möchtest. Deswegen Es ist zwar noch nichts verloren, aber ich glaube, da habe ich mir irgendwie ein bisschen mehr von Meppen erwartet, weil sie ja auch schon in der Saison angedeutet haben, was für einen tollen Fußball sie spielen können. Aber das hinten raus hat das jetzt einfach nicht gereicht.
Hm. Ja, ich glaube, unglücklich ist so das Wort, was einem da einfällt. Also wenn man sich eben diese Pollack-Chance anguckt, die eben eigentlich ein Tor sein sollte, wenn man aus so kurzer Distanz eigentlich aufs leere Tor köpft. Und das hatten wir ja in der Vorwoche auch schon, oder nicht in der Vorwoche, am Vorspieltag, also es ist jetzt schon 2 Wochen her, mit Joosten in Bremen. Und natürlich wissen wir nicht, wie die Spiele danach gelaufen werden, aber es würde halt schon mal helfen, das 1-0 zu machen. Das ist nämlich seit dem Heimsieg gegen Köln, und da müssen wir uns, glaube ich, bis in den November zurückerinnern. Also da war zumindest sehr schlechtes Wetter, das weiß ich noch. Also seitdem gab es das nicht mehr, dass Meppen geführt hat. Und dann, Jana, wird es halt schwierig.
Genau, das wollte ich auch gerade einwerfen. Ich habe tatsächlich nachgeschaut, der letzte Sieg war dieser Heimsieg gegen Köln, das 1-0 am 4. Dezember.
Dezember.
Daher das schlechte Wetter. Genau, und seitdem.
Ob Dezember oder Mai, das konnte man jetzt, oder April konnte man nicht so unterscheiden. Also,
okay, aber. Ja. Da hast du recht. Aber ja, seitdem kein Sieg mehr gelungen, und dann trudelst du halt dann irgendwie doch wieder Richtung gefährliche Zone, und finde ich auch schade. Also ich hatte ihn tatsächlich auch so zu Saisonbeginn, hab ich da auch viel gute Ansatzpunkte gesehen. Irgendwie haben sie das verloren über die Winterpause zumindest. Also da gab es ja noch dieses 0-3 gegen in Wolfsburg, und nach der Winterpause ist tatsächlich nicht mehr viel zusammengelaufen, und deswegen finden sie sich jetzt auch mal wieder in einer Bredouille sozusagen. Und wie gesagt, ich fand das, wie das nach dem Spiel sich so anhörte, dass die Mannschaft zwar jetzt nochmal alles versucht zu mobilisieren, aber sich irgendwie dann auch eingestehen muss, wenn es dann am Ende nicht reicht, dann hat es auch nicht sollen sein. Das klang schon so ein bisschen wie so die halbe Flinte ins Korn geworfen. Hoffe ich nicht, dass es so ist, und glaube ich irgendwie auch nicht. Vielleicht hat da die Enttäuschung sehr viel mitgesprochen, aber es spricht jetzt nicht unbedingt dafür, dass die Mannschaft jetzt vor Angriffswillen noch strotzt, und das kann natürlich dann im Endeffekt auch dann gefährlich werden. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt aufs nächste Spiel blicken, dann in Köln nächstes Wochenende. Ja, danach sind wir auf jeden Fall schlauer, was los ist.
Ja, vor allem, weil danach kommen noch Wolfsburg zu Hause und auswärts die Eintracht. Das sind die letzten Gegner für Meppen. Also die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass jetzt dieses Auswärtsspiel beim 1. FC Köln, von dem man ja einen Punkt entfernt ist, dass das jetzt dann entscheidend werden könnte für den weiteren Ausgang. Ich fand das interessant zu sehen, weil das ist was mir in dem Spieltag bei mehr Teams aufgefallen ist, wie Verunsicherung einfach das Passspiel hemmt. Und das war ein Problem bei Meppen. Also Duisburg hat hochgepresst, aber die haben gar nicht mit Tempo gepresst, sondern die standen eigentlich meistens. Und dennoch hat das zu Fehlern geführt, und Meppen hatte viel den Ball. Morito hat sich im Aufbau immer weiter zurückgezogen, hatte aber selber gar keine gute Passsicherheit. Hirata ist kaum ins Offensivspiel gekommen. Und da hat man dann gesehen, dass eben dieses flache Aufbauen, was unter stilistischen Aspekten her viel schöner anzusehen ist als der lange Ball meistens für uns neutrale Beobachtende. Aber das ist eben das Schwierigere, und dafür musst du auch eine gewisse Passsicherheit haben. Und die hatte Meppen in den letzten Spielen gar nicht. Ist in diesem Spiel wieder ganz extrem aufgefallen. Und auf der anderen Seite war Duisburg dann so ein bisschen das negative Abziehbild davon. Duisburg hatte auch keine gute Passquote, 60%. Die haben es aber gar nicht drauf angelegt. Duisburg ist hoch angelaufen. Duisburg hatte, also defensiv hat Fürst es dann am Ende immer geregelt in der Regel. Die hatte sehr guten Timing dafür, wann sie auch mal rausziehen musste aus ihrem Zentrum, hat das sehr mutig gemacht. Und offensiv war Halverkamps die Zielspielerin, die wurde ganz oft ganz furchtbar ungenau angespielt. Die war auch zumindest dem Anschein nach sehr genervt davon, dass die Bälle immer nicht zu ihr kamen, obwohl sie relativ frei war auf ihrem Flügel. Ironisch war dann, dass ihr Pass das 1-0 ermöglicht und ihre Franke das 2-0, und sie war die Einzige, die hinten raus noch Chancen hatte. Also sie hat es dann gedreht. Jeder Torschuss von Duisburg war drin. 2 Schüsse, die waren dann auch wirklich drin. Und in der guten Phase von Meppen, die sind auch nicht zusammengebrochen nach dem 0-1, aber sie haben halt einmal den Ball verloren, und dann gab es eine 1-gegen-2-Situation, und das war das 2-0 durch Zielinski, und damit war es fertig. Und so haben halt quasi die einen durch, ja, die haben gar nicht versucht, jetzt so wahnsinnig viel zu kombinieren, Duisburg, gegen die anderen gewonnen, die es mit Kombinieren versucht haben, sich auch trotzdem auch Chancen herausgespielt haben, ihre aber halt nicht genutzt haben. Das fand ich, war so ein bisschen so die Metageschichte über diesem Spiel, dass man auch so ganz gut über unterschiedlichen Spielstil sprechen kann. Und das sorgt dafür, dass Duisburg 2 Punkte Vorsprung auf Meppen hat und jetzt dann in die letzten 3 Partien geht. Heimspiel gegen Freiburg, Auswärtsspiel bei der SGS Essen und dann Heimspiel gegen Hoffenheim. Das sind die letzten Partien für die Duisburgerinnen. Und damit haben wir noch eine Partie, über die wir sprechen wollen. Und die fand in Freiburg statt. Vor über 2000 ZuschauerInnen gab es ein 1:1. Werder Bremen ist in Führung gegangen, konnte das 1:0 erzielen durch Ricarda Weikling in der 39. Minute, aber Freiburg ausgleichen in der 59. durch Lisa Kahl. Und das, Jasmina, war dann am Schluss auch der Endstand. Für Freiburg geht es ja sowieso schon, jetzt eigentlich schon seit einer ganzen Weile, jetzt nur ums DFB-Pokalfinale. Man hat es ja auch erreicht. Werder dagegen muss natürlich versuchen, da nicht unten irgendwie noch reinzurutschen. Es sind jetzt 4 Punkte Vorsprung auf Meppen. Wie würdest du denn jetzt vielleicht auch basierend auf diesem Spiel in Freiburg die Chancen für Werder einschätzen?
Ich bin tatsächlich Fan von dem, was da in Bremen entsteht. Also ich habe das Gefühl, im Vergleich zu den vorigen Spielzeiten, wo wir ja auch viel über sie gesprochen haben, dass sie sich spielerisch weiterentwickelt haben, dass sie auf mich stabiler wirken. Natürlich haben sie, wenn man auf die Saison schaut, immer mal wieder so ein paar Schnitzer drin, aber sie punkten jetzt auch mehr gegen die Gegner auf Augenhöhe. Und das gefällt mir. Ich finde auch, dass von der Außenwahrnehmung sich was getan hat. Also ich sehe zum Beispiel auf meiner Timeline auch ganz viele Fans, die jetzt auswärts mitreisen. Also das ist so ein ganz anderes Wir-Gefühl und das beflügelt natürlich auch. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das natürlich auch auf die Spielerinnen wirkt. Sie hatten jetzt vergangene Woche, glaube ich, wichtige Vertragsverlängerungen. Also sorgen da auch für eine bestehende Achse, verstärken sich immer wieder gezielt. Ja, beim Gegentor hatte ich das Gefühl, hätte Freiburg auch wieder aggressiver verteidigen können. Also da ist es mir gerade so ein bisschen Mysterium, was da los ist. Es sind jetzt auch ein paar Spiele schon sieglos, wo ich eigentlich der Meinung bin, dass Theresa Merck eine tolle Trainerin ist, dass auch das Spielerinnenmaterial da ist, um weiter oben zu stehen, aber sind da einfach total eingebrochen, während Werder Bremen so ihre Pünktchen sammelt und sich so dem rettenden Ufer nähert. Also ich glaube nicht, dass sie da nach unten reinrutschen werden. Dafür sind sie jetzt schon meiner Meinung nach zu souverän, haben mit Borbe natürlich auch eine tolle Torhüterin, die auch kurz vor Schluss, glaube ich, da noch diese tolle Parade hatte. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher,
ja,
gegen wen
gegen
es war.
Felde.
Genau, das war eine Wahnsinnstat. Also Respekt. Ja, also beide Vereine. Bei Werder sage ich, die schaffen das und bei Freiburg frage ich mich die ganze Zeit, was ist da eigentlich los? Ich bin leider nicht nah genug dran.
Das ist für mich auch ein Mysterium irgendwie, diese Mannschaft. Ich werde aus denen nicht schlau. Also ich sehe das genauso. Also Theresa Merck als super Trainerin, das wirkt irgendwie jetzt so aus der Ferne betrachtet, als würde es halt einfach noch nicht so ineinander greifen, quasi das, was sie machen wollen und das, was dann tatsächlich auf dem Platz passiert. Dann vielleicht auch gegen Gegner X, der dann das irgendwie sozusagen so ein bisschen erschwert oder dass der Matchplan dann nicht so greift, wie er soll und dann schnell Konfusion entsteht und man sich dann erstmal wieder sammeln muss. In dem Fall war es ja so, dass sie zurückgelegen haben gegen Bremen und dann doch, glaube ich, noch aufgedreht haben hinten raus und dann Annike Worbe tatsächlich den Punkt dann sozusagen festgehalten hat. Von daher, ja, ich bin auch echt gespannt, wie das im Pokalfinale dann gegen Wolfsburg aussehen wird. Also ich meine, Theresa Merck hat da natürlich ganz gutes Insiderwissen aus ihren VfL-Zeiten, ob das was bringt, weil klar, in dem Spiel müssen sie natürlich dann auch schauen, dass sie am besten von der Kulisse dann auch ihr tatsächlich bestes Gesicht und den passenden Matchplan auf den Platz bringen, wenn es drauf ankommt. Wär schade, wenn es irgendwie arg deutlich ausgehen würde. Das wäre, wo es ja offensichtlich in Köln dann auch mal in Sachen Kulisse aufwärts geht beim Pokalfinale. Wäre schon cool, wenn das ein gutes K.O. Spiel sozusagen wird, auf das nicht so mega einseitig verläuft. Aber ich bin wirklich gespannt. Ich finde das ja auch grundsätzlich sehr sympathisch, was da in Freiburg passiert. Aber auf jeden Fall auch so, dass ich manchmal auch nicht so ganz verstehe, was da los ist und wieso quasi das nicht so hundertprozentig funktioniert. Aber ich glaube, zumindest aus der zweiten Hälfte, aus diesem Spiel können sie ja wieder auch was mitnehmen, wäre so mein Eindruck.
Ja, die zweite Hälfte war deutlich besser. Das ist gleichzeitig aber auch eins der Probleme von Freiburg, dass die selten in dieser Saison Spiele über 90 Minuten auf einem gleich hohen Niveau durchgebracht haben. Mal war es die erste Hälfte, die besser war, mal die zweite, aber eben selten beide Hälften. Ich glaube, also meinem Eindruck nach, zumindest basierend auf diesem Spiel, habt ihr den Nagel eigentlich schon auf den Kopf getroffen, dass das, was man vorhat zu spielen, das passt noch nicht und ist noch nicht gut genug einstudiert oder es ist vielleicht auch so nicht umsetzbar, muss auch gar nicht an den Spielerinnen liegen, vielleicht auch an der Liga, aber das ist einfach, Freiburg möchte eben einfach auch einen Kombinationsfußball spielen und dafür sind die Kombinationen oft zu schlecht und die Pässe oft zu schlecht und in dem Spiel war es insofern interessant zu sehen, also der Kommentator hat immer wieder von Fünferketten gesprochen, wenn ich das richtig gesehen habe, waren es aber bei beiden pendelnde Fünferketten. Also es gab immer eine Spielerin, die sich hat fallen lassen, das war, glaube ich, Brandenburg bei Bremen, wenn ich mich gerade richtig erinnere, und auf jeden Fall Fellhauer bei Freiburg und die war gegen den Ball immer mal wieder, war es eine Fünferkette und im Aufbau, aber sobald der Ball ein bisschen weiter nach vorne getragen wurde, dann sind die immer ins Mittelfeld rausgerückt und dann war es eher eine Viererkette und das fand ich schon Freiburg, die ja auch so zwischen Dreier- und Viererkette geswitcht sind in dieser Saison, dachte ich mir, ah, vielleicht ist das auch eben, um da eine gewisse Ballsicherheit zu haben, die war aber oft dann doch nicht da und im Aufbau war man ständig in Überzahl und hat trotzdem nur so ganz behutsam nach vorne gespielt, also es gab Situationen, da war die zweite Sechserin einfach komplett anspielbar und eigentlich, wenn du dich dann entscheiden kannst, spiele ich dann zur Außenverteidigerin oder spiele ich zur Sechserin, dann spielst du eigentlich zur Sechserin, wenn es jetzt nicht eine Pressingfalle des Gegners ist, weil von da aus den Angriff zu starten, ist viel unberechenbarer. Da hast du, also ansonsten kappt ja quasi die Seitenlinie eine Hälfte ab, also dann kann man ja nur in eine Richtung spielen des Tores und das hast du ja bei der Sechserin nicht und trotzdem Freiburg hat immer beständig auf die Außenverteidigerin gespielt. Es hat mich ehrlich gesagt ein bisschen wahnsinnig gemacht, als es mir einmal aufgefallen ist. Ich glaube, Theresa Mark auch in der zweiten Hälfte war es nämlich viel besser. Da haben sie es ganz anders gemacht, da war auch mal ein langer Ball mit dabei zwischendurch und Zekai zum Beispiel hat da auch gute Aktionen wieder gehabt. Die hat es geschafft, allein mit ihrer Ballbehandlung das Stadion so ein bisschen aufzuwecken. Das fand ich auch sehr beeindruckend in einer Szene. Und auf der anderen Seite bei Werder war es eigentlich auch so, dass man viel von dem gesehen hat, was Werder in dieser Saison zu 60% gut macht und die restlichen 40%, die muss man sich jetzt aber noch erarbeiten. Also bei Werder geht es halt mehr über die Flügel. Ich meine, das 1-0 war auch mit einer sehr schönen Flanke und einer sehr schlauen Ablage von Chiara Hahn, glaube ich, auf Weikling sehr gut herausgespielt. Kelesch hatte immer wieder ganz gute Dribbling auf ihrem Flügel. Diekmann hatte auch noch eine große Chance. Also zu den großen Chancen von Freiburg kam auch schon noch eine große Chance von Werder mit dazu. Aber auch da ist es eben so, viele Dinge schon ganz gut. Gegen den Ball fand ich das vor allem sehr schön geordnet. Das hatte eigentlich, also in der eigenen Hälfte waren sie da eigentlich sehr kompakt dann gestanden, mit wenigen Ausnahmen in der zweiten Hälfte. Aber halt auch nicht so, dass man jetzt sagt, das ist jetzt schon oberes Tabellendrittel, sondern das ist schon so ungefähr da, wo man jetzt steht. Platz 8, finde ich, so grob.
Dann ist das ja eigentlich nur folgerichtig, dass dieses Spiel irgendwie 1-1 ausgehen musste, wenn ja. Beide irgendwie ähnliche Probleme dann an den Tag legen.
Ja, gut, ich meine, hätten sie eine ihrer Chancen gemacht, hätte es da schon eine Siegerin geben können. Ich meine, Freiburg hatte ja auch schon in der 5. Minute diese Großchance für Hofmann, also da kann es ja eigentlich auch schon 5, kann es ja schon 1-0 stehen. Also ja, es war, aber es ist interessant, weil das ist mir jetzt schon mehrfach aufgefallen. Leverkusen ist auch so ein ganz krasser Kandidat für in dieser Saison, dass es Teams gibt, wo bei all den TrainerInnen wechseln, die wir ja gesehen haben, hin zu dieser Saison, jetzt auch in der Saison. Es gibt so ein paar, wo ich das Gefühl habe, das, was da der Coach spielen lassen möchte, das sehen wir auf dem Feld noch nicht. Und da muss eben irgendwann mal eine Entscheidung getroffen werden. Ziehen wir das jetzt durch oder müssen wir vielleicht ein bisschen anpassen? Und Freiburg ist für mich da einer dieser Kandidaten, wo ich in der nächsten Saison echt gespannt bin, welche Entscheidungen sie da getroffen haben werden, wenn sie vielleicht auch nochmal in Ruhe diese Saison analysieren. Weil ein bisschen macht man sich seine Probleme auch selbst mit diesem, dass man zwar irgendwie flach rausspielen will, aber dann die Pässe irgendwie nur 8 km/h haben manchmal oder eben dann der dritte Pass kommt immer ungenau. So ist es gerade aktuell beim SC und dann wird es halt schwierig. Dann nervt es irgendwie alle Beteiligten nur. Naja, jetzt habe ich hier total schlechte Stimmung verbreitet. Das tut mir leid, denn so schlimm war es ja nicht. War ein sehr ansehnliches Spiel vor einer schönen Kulisse und Freiburg guckt ja jetzt vor allem aufs Pokalfinale. Sie spielen jetzt dann in Duisburg und dann eben in Köln gegen den VfL Wolfsburg um den Titel und Werder Bremen, die eben wie schon vorhin angesprochen 4 Punkte Vorsprung haben auf den SV Meppen. Die haben noch 2 Heimspiele gegen die SGS Essen, dann bei der TSG aus Hoffenheim und dann am letzten Spieltag gegen Leverkusen. Und dann wird Werder Bremen auch in eine wohlverdiente Pause gehen. Und eigentlich hätten wir uns auch schon unsere Pause verdient, aber dann wurde ein Artikel veröffentlicht, über den wir jetzt doch nochmal sprechen müssen. Denn es ist immer noch nicht klar, wer die Frauen-WM übertragen wird in Deutschland. Und nur zur Erinnerung, das ist das Turnier, was dieses Jahr stattfindet. Also ich bin schon gerade in der ganz konkreten Planung. Annika hat schon ihr Visum, wir haben auch schon ihren Flug gebucht. Supportet übrigens bitte den Rasenfunk, rasenfunk.de/supportersclub. Aber jetzt ist ein Artikel erschienen, Jasmina, im Kicker, und da wurden jetzt erstmal die Zahlen genannt, die René Franzke für den Kicker recherchiert hat, was denn eigentlich da die Angebote der TV-Sender wären, und ich fasse das mal kurz für die Hörerinnen und Hörer zusammen. Die deutschen Sendeanstalten, die haben für die Männer-WM in Katar 214 Millionen Euro geboten. Für dieses Turnier jetzt bieten sie 5 Millionen Euro. Das ist nicht mal 3% dessen, und so ein Tatort kostet zwischen 1,5 und 1,7 Millionen Euro in der Produktion. Also ungefähr so 3 Tatorte gönnt man sich für ein komplettes Turnier, auch wenn die Spiele am Vormittag stattfinden. Noch krasser ist es nur in Italien. Italien hat 160 Millionen Euro für das Männer-Turnier ausgegeben, obwohl ja Italien da nicht mal qualifiziert war, wir erinnern uns. Für dieses Turnier, jetzt dann für die Frauen, möchte man nur 1 Million zahlen. Also das sind die Zahlen, die Gianni Infantino so hart kritisiert hat. Jasmina, was sind deine Gedanken, wenn du diese Summen hörst?
Wo fange ich an? Also wie absurd ist es bitte, dass wir ein paar Monate vorher über sowas sprechen müssen, immer noch. Also ich sage das auch immer wieder, dass ich einfach müde von diesen Diskussionen bin, weil sie sollten eigentlich gar nicht stattfinden. Mhm. Und gerade nach dem letzten Turnier, wo wir alle lesen konnten, wie unsere Spielerinnen in den Himmel gelobt wurden, als Idole gefeiert wurden, als Heldinnen, und dann kommt am Ende wieder so wenig Wertschätzung bei rum. Denn schreiben und reden können sie alle, aber wenn es dann um die Taten geht, kommt sowas bei rum, und das macht mich einfach nur wütend. Das macht mich sauer, das tut mir auch einfach unendlich leid für die Spielerinnen, die sich einfach jeden Tag den Allerwertesten aufreißen und am Ende trotzdem immer wieder für sowas einstehen müssen. Ich habe es einfach langsam satt, dass sich Spielerinnen wie Alex Popp regelmäßig hinsetzen müssen und auf solche dämlichen Umstände aufmerksam machen müssen, weil ich auch weiß, wie anstrengend das ist und dass sie es eigentlich auch selber leid sind, aber here we are. Und ja, es macht mich einfach sauer. Ich könnte da jetzt noch wahrscheinlich stundenlang ausholen, aber das ist so das, woran ich da als erstes denke.
An Wut, okay, sehr gut. Jana, woran denkst du? Wie dick ist deine Halsschlagader?
Ich bin auch echt müde, was das angeht, aber es ist natürlich trotzdem eine Realität, mit der man sich jetzt auseinandersetzen muss, so absurd es einfach auch ist, und dieses Turnier findet nun mal schon im Juli statt, und wir in Deutschland wissen nicht, wo das gezeigt wird. Jetzt wird von Seiten der FIFA gedroht, gut, dann im Zweifel zeigen wir es gar nicht. Mhm. Es ist halt wirklich tatsächlich schwierig. Also auf der einen Seite kann man Gianni Infantino natürlich schwer abkaufen, dass er versucht, für Frauenrechte einzutreten und es für ihn irgendwie um moralische Aspekte geht, nachdem man ja einfach jahrzehntelang dieses Turnier einfach im Prinzip gar nicht vermarktet hat im TV-Markt, weil man das zusammen mit den Männern verkauft hat als Anhängsel, das eigentlich im Prinzip dann gar keinen messbaren Wert hatte, und jetzt versucht man quasi auf den letzten Drücker da sozusagen den Druck extrem hoch zu machen. Das ist natürlich relativ durchschaubar. Auf der anderen Seite sind die Spielerinnen natürlich auch echt sauer, wenn ich das richtig interpretiere, auch auf ARD und ZDF, dass das so wirkt, als würde ihre Leistung und ihre tollen Quoten, die sie letztes Jahr bei der EM ihnen beschert haben, irgendwie heute dann mit der kleinen Münze irgendwie bezahlt werden sollen, und auch da habe ich Verständnis für, aber es ist natürlich wirklich eine äußerst bescheidene Situation, wenn man wirklich im WM-Jahr damit anfängt, diese Ausschreibung offiziell zu beginnen. Und dann hast du natürlich von Anfang an eine unangenehme Drucksituation. Die Uhr tickt einfach dermaßen laut. Allein das finde ich tatsächlich schon relativ respektlos vom Grundsatz her betrachtet. Von daher war das eigentlich ein Scheitern mit Ansage, wie das letztendlich gelaufen ist. Also im Prinzip ist es nichts anderes als ein Poker und ich bin allerdings der Meinung, dass dieses Horrorszenario Blackout, dass die FIFA das ja letzten Endes, wenn man mal ehrlich ist, nicht wirklich haben will. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie damit okay sind, weil sie jetzt irgendwie 5 Millionen Euro weniger bekommen oder 4, als sie sich das erhofft hatten auf dem deutschen Markt, dass sie dann sagen, okay, dann zeigen wir es halt gar nicht. Ich meine, da hängen ja auch Sponsoren dran, die gesehen werden möchten in Kernmärkten Europas. Da kann ich mir kaum vorstellen, dass die dann sagen, ach so, ja gut, dann verschwinden wir komplett als Turnier und als Turnierpartner, ja, und von den Spielerinnen, die das nicht verdient haben, gar nicht zu sprechen. Aber es macht einfach irgendwie auf gar keiner Ebene Sinn, was sich da gerade abspielt. Und es ist einfach wirklich einfach ein Trauerspiel letztendlich, weil es da das, worum es geht, nämlich diese WM und das, worauf sich viele Fußball- und Sportfans einfach freuen, in diesem Sommer einfach schon vorab so die Vorfreude so überlagert. Und das finde ich so bitter eigentlich. Also eigentlich sollte man jetzt schon sozusagen auf dieses Turnier vorausblicken und im Prinzip ist diese Berichterstattung bis jetzt einfach so dermaßen davon überlagert. Das finde ich tatsächlich irgendwie, da ist das taktische Kalkül der FIFA irgendwie auch bis jetzt so gar nicht aufgegangen, wenn es denn so laufen sollte aus ihrer Sicht. Weiß ich nicht, ob sie sich damit nicht hinterher so richtig selber ins Knie geschossen haben.
Ja, es sieht nach einer Lose-Lose-Lose-Situation tatsächlich aus. Also kann vielleicht mal meine Gedanken dazu noch ergänzen. Also ich finde, respektlos ist genau das Wort, was ihr sagt, und zwar respektlos gegenüber allen. Und gleichzeitig spürt man an diesem Fall wieder die ganze Ambivalenz, in der der Fußball drin hängt. Denn zu dem, was völlig richtig ist, dass man sagt, es ist ja absolut absurd, eine so geringe Summe, also wirklich nicht mal 3% dessen, was man für die Männer zahlt, für ein Frauenturnier zu bieten. Das ist auf der einen Seite natürlich total absurd und dennoch gibt es ganz viele andere Sportlerinnen in anderen Sportarten, die zum Beispiel sagen, ja, ey, unseres wird nicht mal gezeigt, also worüber beschwert ihr euch? Das ist Ambivalenz Nummer 1. Ambivalenz Nummer 2, wenn jetzt die ARD 500 Millionen Euro geboten hätte, dann sehe ich ja schon die Artikel vor mir in wahrscheinlich vor allem den hetzerischen Boulevardmedien. Wie geht ihr denn mit unseren Gebühren-Beiträgen um? Muss man das denn einem korrupten Haufen wie der FIFA rüberschieben? Nee, möchte man eigentlich nicht. Ich möchte eigentlich, dass die FIFA so wenig Geld wie möglich bekommt, denn die haben schon genug Geld. Und es hält ja auch niemand die FIFA davon ab. Also wenn es Gianni Infantino so wichtig ist, du hast schon genug Kohle, Dude. Du könntest auch anderswoher Geld besorgen, was du in den Frauensport investierst. Da braucht es jetzt nicht nur diese eine TV-Rechtevergabe, die du ja auch unbedingt in den Januar legen musstest. Also das ist die nächste Ambivalenz. Und als drittes kommt ja noch mit dazu, dass wenn wir hier darüber reden, wir alle ja auch Teil dieses Pokerspiels sind. Also Gianni Infantino hat ja schon sehr früh sich da positioniert. Er hat ja schon quasi auf die Öffentlich-Rechtlichen geschimpft, als noch gar nicht klar war, gibt es jetzt überhaupt so eine Einigung? Also wo wir alle nur dann daraus schließen konnten, okay, man ist sich offenbar noch nicht einig. Die Zahlen, die jetzt da rausgekommen sind, die sind ja auch noch nicht bestätigt. Gleichzeitig hat sich Axel Balkowski, der dafür Zuständige bei der ARD, so beharrlich dagegen gewehrt, selbst in Hintergrundgespräch, nach dem, was ich gehört habe, die Zahlen zu nennen, dass ich schon davon ausgehe, dass ihm die selber ein bisschen peinlich ist im Vergleich und er weiß, was es bedeuten würde. Woher kommen die Zahlen? Naja, dadurch, dass die TV-Sender jetzt schlecht dastehen, bin ich mir, also liegt der Verdacht zumindest nahe, dass der Herr Franzke vom Kicker da nicht nur sehr gut recherchiert hat, sondern wahrscheinlich wird da die FIFA diese Zahlen rausgegeben haben, denn die haben ja ein Interesse daraus, dass jetzt erstmal Leute wie wir sagen, das ist viel, viel zu wenig. Und das ist dann quasi so die letzte Ambivalenz, dass man ja quasi selber Teil dieses Pokerspiels ist und man aber eigentlich ja einfach nur möchte, dass die Sportlerinnen fair bezahlt werden, fairer bezahlt. Im Grunde, ich würde mir wünschen, der Männerfußball weniger Kohle, Frauenfußball mehr Kohle und andere Sportarten aber bitte auch noch ein bisschen mehr gefördert. Das wäre so meine Utopie, die wird es aber wahrscheinlich nicht geben. Und deswegen, ja, zerreißt es mich fast, wenn ich über solche Themen spreche. Und ja, ich weiß nicht, Jasmina, wie du damit umgehst, mit diesen vielen verschiedenen Aspekten, die man dazu haben kann. Ich meine, du bist ja auch noch näher, glaube ich, auch an der Lebenswelt der Spielerinnen oft dran. Ich gönne ja jeden Cent und jede hätte es auch verdient. Und gleichzeitig kann ich mich aber nicht davon losmachen, dass wir hier halt auch von der FIFA reden.
Ja, ich kann dir nur zustimmen und was du da gesagt hast. Also, mich macht es einfach traurig, dass wir so regelmäßig über sowas diskutieren müssen noch heutzutage. Also, es ist ja, wie gesagt, nicht nur in dem Fall so, sondern du hast ja auch noch andere Beispiele genannt, aber es ist einfach. Ja, ich weiß nicht, ob ich mich da so gezielt so äußern kann, bevor ich irgendwas sage, was ich im Nachhinein bereue. Also ist es wirklich einfach nur Enttäuschung und Wut in mir, und das geht an die Öffentlich-Rechten, das geht an die FIFA. Es sind einfach so viele Parteien, wo ich sage, ich verstehe es einfach nicht.
Es ist auf dem Rücken der Spielerin. Ich glaube, das kann man halt
genau,
noch festhalten.
Genau,
das ist,
also, und ich hatte das auch schon.
Dafür.
Ich hatte das auch schon ganz oft. Also ich hatte mit Alex Poppmer darüber gesprochen. Da haben sie dieses Schreiben aufgesetzt. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wofür das genau war. Wo es auch hieß, eigentlich sind wir müde davon, das machen zu müssen. Aber wir machen es eben auch für die Generation, die nach uns kommt. Und ihr Wunsch wäre es gewesen, dass die Generation, die nach ihr kommt, das gar nicht mehr machen muss. Ich befürchte nur leider, dass es weiter so sein wird. Und das macht mich einfach, wie gesagt, traurig, wütend. Es ist von allem etwas.
Meinst du diesen Brief, den sie zusammen mit der FIFPro aufgesetzt haben, wegen der Rahmenbedingungen bei der WM? So
ich
Unterbringung,
glaube,
Reise?
Ich bin mir nicht sicher, was das war. Ich müsste nachgucken.
Das war auf jeden Fall vor ein paar Monaten, was ja auch irgendwie so ganz witzig auf dieses FIFA und wir sind ja die Frauenverfechter Nummer 1.
Ja.
Neuerdings einzahlt. Ja, weil da mussten sie ja sozusagen auch noch Druck ausüben, zusammen mit der Spieler- und Spielerinnen-Gewerkschaft FIFPro, sozusagen, dass gerade alles, was rund um jetzt abseits vom Preisgeld halt wichtig ist, dass ja die Spielerinnen vernünftige Bedingungen auch im Rahmen der WM haben, dass sowas ja auch noch erst eingefordert werden muss. Und jetzt versteckt sich dann der FIFA-Präsident so ein bisschen dahinter, von wegen, wir möchten ja den Spielerinnen alles möglich machen,
aber die bösen TV-Anstalten,
die bösen Fernsehsender, die uns immer kritisieren, die machen jetzt gar nicht mit. Also das ist natürlich, ja klar, es ist sehr bequem für ihn, die Argumentation jetzt quasi so zu verwenden. Ja, wenn man auf die Summen guckt, muss man wirklich Zähne knirschen und sich fragen, worüber reden wir hier eigentlich, aber andererseits, wie gesagt, es sind ja auch die Methoden, die da mit reinspielen, wie du gesagt hattest, Max. Das ist einfach an jeder Ecke einfach so schwer auszuhalten. Und gerade so nach den Erlebnissen vom letzten Jahr dachten wir irgendwie, haben viele gefühlt, dass wir jetzt einfach einen Schritt weiter sind. Und dann passiert halt wieder sowas, wo man halt denkt, okay, offensichtlich hat das auch ein bisschen was übertüncht, oder ja, wir haben vielleicht vieles auch so ein bisschen zu rosa gesehen, was sich da so getan hat, aber ja, ich kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, was passiert, wenn das jetzt wirklich so käme, dass es hierzulande nicht zu sehen ist, was dann los ist, also was dann wirklich auch, was das für Konsequenzen dann vielleicht mit sich bringt. Also ich glaube, dass die Leute das tatsächlich auch sehr, sehr wütend machen würde, weil ja, die Spiele sind vormittags/mittags, die deutschen Spiele. Trotzdem möchten die Menschen das ja wahrscheinlich in irgendeiner Form sehen können. Und ja, ich hoffe, es ist bald vorbei, dieses Thema, und man einigt sich, weil es ist wirklich echt schwer zu ertragen, so als sowohl als Berichterstatterin, aber auch sonst so als ja, Beobachterin. Und ich kann verstehen, dass das gerade auch bei den betroffenen Spielerinnen einfach sehr, sehr viel ja Wut auslöst und viel Kopfschütteln nach dem, was letztes Jahr so alles geschehen ist und wie man ja auch mit den Fernsehsendern ja letztendlich auch sehr gut zusammengearbeitet hat. Und da kann ich auch recht nachvollziehen, was das alles mit sich bringt. Letztendlich hoffen wir einfach, dass das irgendwie noch zu einer sinnvollen Lösung kommt.
Es war das Schreiben für 8 mehr Forderungen für Frauen im Fußball im Mai 2021. Und wenn man mal bedenkt, was dann danach noch alles kam, und damals wurde mir schon gesagt, eigentlich wollen wir das nicht, eigentlich sind wir total müde davon, ist es wahrscheinlich umso trauriger.
Ja, und gleichzeitig gibt es aber noch so, also wie gesagt, also diese Ambiguitätstoleranz, die man da haben muss, das ist wirklich, also da muss man sich einen eigenen Muskel für wachsen lassen. Denn es gehört ja auch mit dazu, dass man zumindest vermuten kann, dass auch kein privater Fernsehsender jetzt gesagt hat, das ist uns mehr wert als 5 Millionen. Das heißt, wenn man an sowas wie einen Markt, also den perfekten Markt gibt es ja sowieso nicht, egal was die FDP euch erzählt, liebe Leute da draußen, aber wenn man an Marktlogik glaubt, dann könnte man auch zu dem Schluss kommen zu sagen, nun ja, also jetzt könnte ja ein RTL, ein ProSieben, die könnten ja die Helden des Tages werden oder hätten es auch schon vor ein paar Wochen werden können, wenn sie gesagt hätten, na uns ist es aber mehr wert, wir schätzen das mehr wert, hat bisher jetzt zumindest auch noch keiner gemacht. Also wie gesagt, und ich will damit überhaupt nichts schlecht reden und so, und es tut mir halt so leid, weil eigentlich müsste man diese Debatte halt viel, viel lauter noch beim Männerfußball führen, der halt einfach grotesk überbezahlt ist. Das ist halt einfach viel, viel, viel zu viel Geld, das in den Männerfußball fließt. Und da müsste man diese Diskussion viel lauter führen als jetzt, eigentlich genauso laut natürlich, also weil diese Diskussion ist auch wichtig, aber ich glaube, ihr versteht meinen Punkt. Also ich möchte quasi mich vom anderen Ende der Skala her annähern. Aber das kommt eben auch noch mit dazu. Und gleichzeitig, und das ist ja dann der letzte Aspekt, der die Spielerinnen ja vor allem noch betrifft, werden die Spielerinnen, sie werden ja vom Spielkalender und so weiter schon gefordert, als hätten sie professionelle Bedingungen, die vergleichbar zu denen der Männer wären. Und das ist eben unter anderem auch in der Bezahlung ausgedruckt. Und das ist aber eben einfach noch nicht so. Und dann haben wir eben immer neue Wettbewerbe und da tut sich die FIFA ja auch vor, haben ja auch wieder gleich was Tolles Neues eingeführt im Frauenbereich. Es gibt noch mehr Spiele und da kann man aber auch die Frage stellen, ja, also die Spielerinnen scheinen immer die Letzten zu sein, um die sich gesorgt wird. Die Knieverletzung habe ich schon oft genug angesprochen hier im Rasenfunk. Die Spielbelastung ist einfach eine höhere. Und welchen Unterschied da die Umstände machen, das konnte man jetzt neulich hören. Ich möchte euch sehr empfehlen, Hasret Kaikci war in der 45 von Nina. Und da hat sie unter anderem drüber gesprochen, wie was so schön wäre am Wechsel ins Dreisamstadion, dass man da jetzt spielen würde, dass das unter anderem für ihre Knie viel besser wäre, jetzt auf diesem Platz zu spielen. Und da bin ich gleich wieder hellhörig geworden, dachte mir, ja krass, das ist was, da denkt man nicht drüber nach. Aber die spielen eben auf solchen Plätzen, auch das befördert wahrscheinlich viele diese Verletzungen. Also die Bedingungen, von denen immer gesprochen wird, da geht es nicht darum, dass die irgendwie das dritte Dampfbad am Tag nehmen können, sondern da geht es um die Grundlagen ihres Sportes. Das ist schon wirklich, und das kommt eben auch noch mit dazu. Also die Spielerinnen werden krass, krass ausgebeutet und bei den Männern kann man immer noch das Argument bringen, was auch nicht immer stimmt, dass sie immerhin dafür, doof gesagt, den Hintern vergeudet bekommen. Und das ist bei den Frauen definitiv noch nicht der Fall. Und das halt eher im Gegenteil.
Ja. Sehr gutes Schlusswort.
Ja, gute Stimmung, ne? Habe ich jetzt wieder gemacht. Schön. Aber dafür ist das der Trademark des Rasenfunks. Einfach nochmal richtig schön mit schlechter Laune rausgeht. Aber gut.
Du hast ja recht.
Ja, ach, es ist, naja. Wir gucken es uns an. Jana, du ja auch von Australien aus. Annika ja auch von Australien aus. Und dann, der Rasenfunk wird ja so oder so berichten. Zur Not bringe ich euch allen bei, liebe Hörerinnen und Hörer, wie man ein VPN anschmeißt. Dann werfe ich VPN-Einladungen wie Fofis im Club und dann gucken wir es halt über die BBC. Die haben 8 Millionen geboten. Die werden sich ja wohl wahrscheinlich dann bald einigen. 10 Millionen will ja die FIFA haben. Und dann gucken wir es halt über die oder FIFA.com oder so. Wir kriegen auf jeden Fall unsere WM irgendwie in unser Haus, nur halt unsere Eltern und so. Für die wird es halt wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Naja, ich danke euch beiden sehr, dass ihr euch nicht nur jetzt diesen letzten Rant noch angehört habt, sondern auch so viel Input geliefert habt zu diesem Spieltag. Ganz herzlichen Dank an Jana Lange vom SED. Folgt ihr alle auf Twitter als @SED_Lange ist sie dort und wird ja dann auch von der WM viel berichten. Und wir wissen ja gerade, jede Berichterstattung kann sehr wertvoll sein, Jana. Eigentlich musst du ja hoffen, dass es nicht übertragen wird, weil dann hängen wir alle an deinen Zeilen, die du formulierst für den SED.
Ja, das mag ich aber tatsächlich gar nicht so sehen, muss ich gestehen. Dafür ist mir das zu wichtig, dass das Turnier überall auch zu sehen ist. Aber ja, ich freue mich trotzdem natürlich auf die WM vor Ort. Das wird gut und vielen Dank nochmal für die Einladung heute.
Ja, danke, dass du hier warst und danke auch an Jasmina Schweimler, die @JasSchweimler auf Twitter. Danke dir, Jasmina, dass du hier warst und irgendwie auch versucht hast, deine Emotionen unter Kontrolle zu behalten. Du hast nicht ins Mikro geschrien.
Ja, danke, dass ihr das immer so duldet.
Ach Quatsch, ich freue mich doch, wenn du hier bist. Und ich kann schon mal spoilern, wir hören uns ja auch nochmal zum Saisonausklang hoffentlich zu dieser Liga. Also danke, dass du jetzt mit dabei warst.
Sehr gerne.
Und dann habe ich noch eine weitere Podcast-Empfehlung für euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer. Also die 45 mit Hasret Kaikçi habe ich schon gerade angesprochen. Und dann möchte ich euch noch empfehlen, mittags bei Henning, da war Monika Stab zu Gast. Wenn euch der Name schon was sagt, dann wisst ihr schon, warum ihr das hören müsst. Wenn euch der Name noch nichts sagt, dann hört diese Folge unbedingt an. Die Frau, mit der könnte man 18 Tribünengespräche machen. Es ist unglaublich, was Monika Stab erlebt hat. Ich habe auch schon wieder so viel vergessen gehabt, was sie ja auch schon alles gemacht hat. Also mittags bei Henning mit Monika Stab. Absolut spektakulär. Diese Frau muss auch irgendwann in den Rasenfunk und dann werde ich ihrer Karriere auf gar keinen Fall gerecht werden können mit meinen Fragen. Also hört euch erstmal mittags bei Henning an und hört den Rasenfunk weiter. Unterstützt uns bitte rasenfunk.de/supportersclub und dann bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.